Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Konamis Silent Hill Teaser-Ankündigung, die Kontroverse rund um Bayonetta 3, das neue Dead Space Gameplay und unsere Eindrücke zu Scorn, Sunday Gold und Asterigos Curse of the Stars. Das alles und mehr jetzt bei Folge 393 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hooked FM. Ich bin Tom, neben mir sitzt heute nicht nur der Robin.
Hallo.
Sondern auch mal wieder der David.
Ich dachte, du sagst Leo. Ich hatte mich schon gefreut und wollte gucken, ob er unter dem Tisch sitzt.
Ich mich auch.
Und Dingsbums Schmidt, jetzt bitte deine beste Leo-Impression.
XCOM. Oh, Mortal Kombat.
Er sitzt neben uns quasi. Wir haben ein paar schöne Themen heute. Zum einen gibt es einen Teaser für einen Teaser, auf den wir schon lange gewartet haben. Denn Konami haben jetzt endlich ihr Schweigen gebrochen und gesagt, ey, dieses Silent Hill, von dem ihr schon vielleicht mal gehört habt, schon lange nicht mehr tatsächlich, das letzte Silent Hill war 2012, beziehungsweise 14, wenn man PT als Silent Hill bezeichnet, das wird kommen. Sie haben gesagt, Sie haben gesagt, the latest updates for the Silent Hill Series, also die nächsten Updates für die Silent Hill Serie, werden gezeigt am Mittwoch, dem 19. Oktober um 23 Uhr live auf einer Teaser-Website, die sie extra dafür aufgemacht haben. Und sie haben begonnen mit einem Zitat aus Silent Hill 2, nämlich In your restless dreams, do you see that town, was dieser Brief ist von Mary aus Silent Hill 2. Und da wird dann wohl das kommen, was jetzt schon sich seit 20 Jahren in der Gerüchteküche befindet.
Endlich ist der Zirkus vorbei. Mein Gott, ich kann es nicht erwarten, dass es einfach endlich mal draußen ist und in der Welt steht und wir nicht mehr endlose Debatten darüber führen müssen, über 20.000 Leaks. Allein deswegen bin ich da sehr happy drüber. Auch wenn fucking Bloober Team Silent Hill 2 Remake wird, das ist mir egal, das ist eigentlich dann draußen in der Welt und da bin ich einfach glücklich drüber.
Was sagen die denn ganzen Leaks? Das kann man sich doch schon zusammenpuzzeln. Ihr habt ja hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Also zum einen das, was Robin gerade gesagt hat, Bloober Team arbeiten wohl an einem Silent Hill 2 Remake, also die Leute, die zuletzt The Medium gemacht haben und davor Layers of Fear. Dann wissen wir, dass The Short Message erst vor kurzem im koreanischen Ratingsboard aufgetaucht ist und dass das wohl vielleicht sowas PT-ähnliches wird, das ist zumindest die gängige Spekulation.
Ja, das soll nur kurz als Kontext, das soll diese Figur sein, die wir geleakt sehen haben, deren Haut so aus Notizzetteln bestand. Das ist wohl die Protagonistin dieses Teasers.
Ganz viel Konzeptkunst, die schon geleakt wurde, auch von ganzen Räumen, die voll sind mit irgendwelchen Zetteln oder sowas. Wo ja auch der Concept Artist von Silent Hill mit dran gearbeitet hat. Also da sind auch offiziell Leute dabei von damals. Und es soll ja auch noch ein Spiel geben von einem japanischen Entwicklerstudio. Kann sein, dass das dann damit zusammenhängt. Aber das werden wir dann am Mittwoch endlich erfahren.
Und das ist die eine Sache, die mich am meisten interessiert, in der Hoffnung, dass sie stimmt. Also es ist nicht gesichert, dass das stimmt. Aber das eines der Gerüchte war, dass Annapurna eine Kurzgeschichtensammlung, eine Spiele-Kurzgeschichtensammlung im Silent Hill-Universum.
So eine Anthology.
Eine Annapurna-Anthology im Silent Hill-Universum wäre für mich mit Abstand das Spannendste an
der ganzen Sache.
Ja, ich auch. Ich bin sehr froh, dass wir dann am Mittwoch endlich die Gewissheit haben, was denn da kommt und wie es aussieht, weil selbst von diesem Silent Hill 2 Remake sind schon Screenshots und so ein Kram geleakt.
Also sehr, sehr alte aus irgendeinem Prototyp, der noch nicht mal die fertige Spiel war. Aber ja, das werden wir ja sicherlich streamen, ne, Tom?
Ja, würde ich auch sehr stark davon ausgehen. 23 Uhr ist das, wie gesagt, am Mittwoch. Und ja, es ist tatsächlich so. PT ist im August 2014 erschienen. Das war das letzte offizielle Silent Hill-Projekt, das noch nicht Silent Hill im Namen hatte. Und davor war es Silent Hill Book of Memories auf der Vita, was Ende 2012 erschienen ist. Ein halbes Jahr nach Silent Hill Downpour.
Ich werde da immer diese Verbindung haben, weil Silent Hill Downpour war, als du mal, da warst du das erste Mal im Urlaub, David, bei Giga. Und das durfte ich dann bei dem Giga, also in der Zeit, in der ich da war. Ja. Und da durfte ich dann Silent Hill Downpour bei unserer Giga-TV-Sache zeigen.
Oh, wirklich?
Ja, hab das dort gemacht, hab mit 10 Minuten gespielt, steckte dann fest, also obwohl ich das vorher alles immer geübt habe, in dieser Preview-Version, und steckte dann aber fest und wusste nicht weiterkommen, und dann haben wir noch eine Viertelstunde diesen einen Raum gezeigt, weil ich aus dem nicht rausgekommen
bin. War das diese elendige Live-Sendung, die wir gemacht haben?
Ja.
Giga TV? Ah,
genau,
die Live-Sendung. Wo dann immer so rübergeschaltet wurde zu
Genau.
Ja.
Wie? Zwischen Gaming und Tech.
Exakt, genau. Da hatte ich Silent Hill Downpour gezeigt.
Aber das mussten wir ja dann abgefilmt haben, oder?
Warum? Wir haben doch Spiele gezeigt in dieser Live-Sendung.
Nee, aber die Vita konntest du ja nicht catchen.
Nee, zu Downpour. Downpour.
Nicht ach, Downpour. Du meinst jetzt nicht... Ach,
das, so, war, okay. Das war Downpour.
Ja, okay.
Wenn ich in Book of Memories festgesteckt hätte, das wäre, glaube ich, sehr peinlich gewesen, weil ich ja, das also ja verstecken kann.
Für die, die es auch nicht wissen, Book of Memories war halt so ein Diablo-Like im Wesentlichen.
Ja. Was wir alle uns alle wünschen. Vielleicht kommen sie ja
Book of Memories 2. Das hat Mats neulich im Stream... Ich habe Mats auch schon geschrieben, wegen hier, oh, guck mal.
Ja.
Er hat aber noch nicht geantwortet. Sonst hätte ich seine Reaction jetzt ja auch mit reingenommen.
Weil ich stecke da immer noch im Book of Memories fest.
Immer noch Book of Memories, so sagt man. Wir kommen zu einem weiteren Thema. Eigentlich ein Spiel, auf das vor allem Robin sich ja schon sehr freut, nämlich Bayonetta 3, das jetzt tief in der Kontroverse versinkt, denn die Synchronsprecherin Helena Taylor von Bayonetta aus Bayonetta 1 und 2 hat sich jetzt zu Wort gemeldet, denn ganz viel wurde ja schon spekuliert, warum ist die denn nicht mehr in Teil 3 drin? Weil Jennifer Hale jetzt plötzlich die Hauptfigur spricht, Bayonetta. Und da wurde schon spekuliert, ja, hat das was mit dem Multiversum zu tun, weil es ja irgendwie mehrere Bayonettas geben soll. Und da gibt es bestimmt Lore-Gründe für. Und ich glaube, Platinum haben schon mal gesagt, nee, wir hatten einfach, das hat terminlich nicht gepasst.
Ja, was sie, das ist, ich habe mir das nochmal angeguckt, was sie gesagt hat, war einfach, es gab mehrere überlappende Umstände, war das genaue Zitat tatsächlich.
Von Platinum?
Ja,
das Platinum gegeben hat. Und sie hat sich jetzt zu Wort gemeldet in 3 kleinen Videos auf Twitter, mit denen sie im Wesentlichen auch die NDA bricht, was ja tatsächlich karrieregefährdend ist, weil wenn du dieses Vertrauensverhältnis da brichst, dann denken vielleicht zukünftig Studios drüber nach, ob sie mit dir zusammenarbeiten. Und sie sagt, sie musste erstmal wieder vorsprechen für die Rolle. Also sie musste erstmal wieder in ein Casting. Und,
was super weird ist.
Was schon mal weird
ist. Sie sagt, das ist normal.
Ja, ja, das ist wohl, also, das ist auch normal. Das bezeichnet
sie als normal, dass du auch, wenn du die gleiche Rolle nochmal spielst, nochmal dich vorstellen musst.
Ich finde es trotzdem komisch, weil sie hat ja schon zweimal
bei Sure, aber also, wir kennen uns ja in dem Business halt nicht aus, oder? Also wenn sie das sagt, dass das normal ist, würde ich das sagen.
Jedenfalls hat sie dann ein sehr niedriges Angebot bekommen. Ein sehr, sehr niedriges. Ja. Und hat daraufhin Kamiya angeschrieben, Hideki Kamiya, den Director von Bayonetta, der dann auch meinte, ja, hier, ich mag Bayonetta total gerne, wir reden nochmal. Und dann hat sie ein finales Angebot bekommen von $4,000 für das gesamte Spiel, dafür, dass sie das gesamte Spiel voiced. Und das hat sie als so beleidigend niedrig empfunden, dass sie abgelehnt hat. Und dann kam halt die Aussage, die Robin gerade meinte, von Platinum selbst, warum das denn nicht stattgefunden hat, was dann laut ihrer Aussage ja nicht stimmt, weil sie meinte, sie hatte mehr als genug Zeit dafür. Und sie bittet auch explizit um einen Boykott des Spiels, um auf die Lage hinzuweisen, um diese unfaire Behandlung von SynchronsprecherInnen nicht mehr, ne, um die anzugreifen sozusagen. Und das ist total rausgebrochen, also das verbreitete sich extrem schnell. Und das
ist jetzt TMZ-News, die ich gesehen habe.
Also das ist jetzt nur über Bayonetta 3 wurde noch nicht mehr geredet als jetzt im Zusammenhang mit dieser Kontroverse.
Ja. Also es ist schon krass, so die Hauptdarstellerin der Reihe, die, ne, das ist ja, also ich würde jetzt sagen, wenn es ein Nebendarsteller wäre und der hat, was weiß ich, 3 Tage oder so, dann sind $4,000, ich kenne mich mit den Preisen in der Branche nicht aus, aber es klingt jetzt erstmal nicht komplett unvernünftig, aber das die Frau wird ja Tage da drin sitzen.
Also ich habe ein bisschen recherchiert dazu. Die hat tatsächlich mal gesagt, bei Bayonetta 1 hat sie 4 Tage gearbeitet, das waren 4 Tage, 4 Sessions an 4 Tagen, irgendwie insgesamt, nee, die Stundenzahl weiß ich nicht mehr genau, aber es waren tatsächlich nur 4 Tage für Bayonetta 1. Und diese $4,000 sind quasi so ziemlich ein Minimum der von der Gewerkschaft vorgegebenen Bezahlung. Also die ist in der Gewerkschaft und auch Jennifer Hale ist ja bekannterweise sehr pro Gewerkschaft und es geht ja für einen. Und das ist so der am Mindestbetrag, den man dafür zahlen darf.
Aber da ist es ja noch ein erster Teil, der noch wirklich, da ist noch nicht klar, wird das Ding erfolgreich. Das ist
auf jeden Fall super wenig.
So, und jetzt bist du ein Teil eines Franchises und üblicherweise, das hast du fast bei, also Schauspieler haben das zum Beispiel, wenn sie in die Verhandlungen für eine zweite Staffel reingehen. Meistens steht in den Verträgen zur ersten Staffel schon die Option, dass beim nächsten Mal auf jeden Fall reverhandelt wird und mehr Geld kommt, wenn das Ganze erfolgreich wird. Deswegen kann ich durchaus nachvollziehen, dass man dann ärgerlich ist.
Ja, in der Synchronsprecherindustrie ist das wohl recht üblich. Auch zuletzt gab es ja ganz viele News im Anime-Bereich, wo irgendwelche Hauptcharaktere dann neu gecastet wurden, weil die alten Charaktere, also die alten Synchronsprecher oder Synchronsprecherinnen zu viel wollten. und dann einfach auf die Kosten verzichtet wird und dann halt neu gecastet wird, weil es irgendjemand immer gibt.
Aber weil das ja hier nicht sein kann. Ne? Also ich habe komplizierte Meinung zu diesem
ganzen also Geschichte. Also das Weirde an der ganzen Geschichte ist halt, dass Jennifer Hale gecastet wurde. Und Jennifer Hale ist ja eine der großen Synchronsprecherinnen im Videospielbereich, ne? Die Mass Effect und Co. mitgecastet hat. Ja. Und bei der man davon ausgehen würde, die kann auch nicht günstiger sein.
Auf keinen Fall.
Als Helena Taylor. Und wir haben halt auch, also es ist nicht so, dass Platinum Games sich nicht schon gemeldet haben. Hideki Kamiya hat sich sehr stark gemeldet auf Twitter und hat einen Post geschrieben, der impliziert, dass da irgendwie die Unwahrheit gesagt wurde.
Also der ist ausdrücklich betont, dass die Unwahrheit gesagt sein soll.
Ja, komisch formuliert.
Deplorable Untruth hat er, glaube ich, geschrieben.
Ja, aber halt in einem gesamten Satz, der trotzdem noch komisch klingt. Und danach hat er halt ganz viele Leute geblockt und dann auf Japanisch weitergeschrieben und gesagt, er experimentiert jetzt irgendwie ein bisschen rum auf Twitter und jetzt ist sein Account geblockt.
Ja, genau.
Also beziehungsweise sein ganzer Account ist weg.
Offline genommen, ja.
Und das ist natürlich auch aus PR-Sicht einfach voll das Desaster. Aber wir haben halt noch keine offizielle Platinum-Meldung, die darüber hinausgeht.
Mach du zuerst gerne. Ich finde es tatsächlich schwer bedenklich. Das war der erste Gedanke, der mir bei dem Video kam, war, schade für sie. Aber zu einem Boykott von einem Spiel aufzurufen, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, die ich ehrlich gesagt nicht ganz unterstützen kann. So, weil klar, für sie ist das ein emotionales Thema. Und ich finde es auch gut, zumindest vielleicht auch in der Branche mal darauf aufmerksam zu machen, was ist denn da mit den Synchronsprechern. Mhm. Aber an so einem Spiel arbeiten mehr Leute als nur einen Synchronsprecher. Und da sind mehr Leute daran beteiligt als nur die Entscheider, die das Budget dann rausgeben. Und es freuen sich halt sehr viel mehr Leute darauf, auf das Spiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendeiner zu Hause sitzt von den Gamern und sagt so, okay, jetzt werde ich das Spiel, auf das ich vielleicht Jahre gewartet habe, nicht spielen, weil Helena nicht so gut behandelt wurde, wie man sich das wünschen würde. Mhm. Ist natürlich trotzdem tragisch dann, aber wie gesagt, so ein Boykottaufruf finde ich dann auch ein bisschen am Ziel vorbei.
Mhm. Ich finde, also das ist, was für mich so ein bisschen kompliziert macht. Es ist so eine Mischung aus Sachen, die nicht so ganz Sinn ergeben von dem, was sie sagt. Halt, sie sagt ja, dass dieser Preis, aber jetzt ist eine neue gecastet, die deutlich mehr Kohle bekommt. Okay, wie gibt das Sinn? Aber ich habe auch so ein bisschen Bauchschmerzen mit so ein paar Sachen, die sie da gesagt
hat. Aber wissen wir denn, dass Jennifer Hale mehr Kohle bekommt? Das ist momentan nur die Spekulation. Ne?
Das vermute ich nur deshalb, weil Jennifer Hale ist.
Weil es ein großer Name ist.
Genau, es ist halt, also Helena Taylor ist halt, macht halt nichts außer Bayonetta. Wenn du dir ihr Voice oder ihr IMDb oder ihre Voicelines anguckst, sie macht halt wirklich nichts außer Bayonetta. Sie hat vorher in ganz paar so Produktionen mitgemacht, aber irgendwie seit einem Jahrzehnt oder sowas eigentlich nichts mehr. Und ich kann mir sehr schwer die Realität vorstellen, der Jennifer Hale genauso bezahlt wird wie sie oder weniger bezahlt wird. Mhm. Das weiß ich aber natürlich nicht. Aber wo mich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, sind halt bei mir sind so zwei Dinge. A, im dritten Teil dieser Videoreihe spricht sie ausführlich halt über Jennifer Hale und sagt so ein paar Dinge, wo ich mir wirklich denke, oh, da gehe ich gar nicht mehr d'accord. Macht ihr jetzt selbst keine Vorwürfe direkt, aber sagt halt, the new girl that has been casted, sie hätte kein Recht, diese Figur zu sprechen. Sie, Bayonetta, sei ja Helena Taylors Figur, sie hätte die mit erschaffen sie hätte kein Recht, da Autogramme zu geben oder auf Conventions irgendwie sich als Bayonetta-Sprecherin zu bezeichnen, wo ich schon so denke, also da vielleicht ein bisschen vier Schritte zu weit gegangen. Mhm. Es gibt aber auch noch einen vierten Teil, jetzt später noch einen vierten Teil hinzugefügt zu dieser Videoreihe, und dieser vierte Teil besteht ausschließlich daraus, wie sie 2 Minuten lang die Bibel zitiert und die Executives von Nintendo und Platinum in die Hölle wünscht. Und da war ich dann halt wirklich, dachte mir so, interesting.
Ich habe auch nicht gesehen.
Sie erzählt darüber, wie Lazarus einem reichen Mann, der arme Leute nicht genug Geld gibt, wie er ihm erklärt, wie sie in die Hölle kommen. Und zitiert das einfach 2 Minuten aus dem Kopf. Zitiert den größten moralischen Lehrer, Jesus Christus. Und David macht gerade genau das Gesicht, das ich auch gemacht habe, als ich das gesehen habe. Und da war ich so, okay. Und da bin ich dann so ein bisschen auf die Idee gekommen, okay, diese $4,000 ergeben eigentlich echt keinen Sinn. Das wirkt wie viel zu wenig und das ist erstmal super scheiße und nicht entschuldbar. Kann es sein, dass sie das einfach gemacht haben, weil die nicht mehr mit dir zusammenarbeiten wollten und wollten ihr das nicht sagen und haben sie deswegen gelowballed und sind dann halt zu der nächsten gegangen und haben sie mehr bezahlt. Keine Ahnung, ist pure Spekulation. Ich bekomme aber hier sehr stark stark das Gefühl, dass es bei dieser Geschichte sehr wichtig sein könnte, die zweite Seite zu sehen. Mhm. Dass da, ich glaube, wenn wir in einer Woche...
Wir haben zumindest schon mal das Deplorable ja. Truth von Camilla. Ja. Also er glaubt es ja scheinbar schon.
Es geht so Detailsachen, dass wir halt einfach auch nicht wissen, ist es eine Nintendo- oder eine Platinum-Sache, so eine Bezahlungssache. Ich erinnere zum Beispiel an Xenoblade Chronicles 1, wo ja, weil Nintendo Europe es gepublished hat, auch alle Sprecher europäisch waren, wo offensichtlich Nintendo auch eine leitende Hand halt dabei hatte und eben eher weniger Monolith selbst. Jetzt hat sie aber auch ja selbst mit Camilla geschrieben, also auch da gibt's, wissen wir nicht genau. Das ist so das Gefühl, wo ich hier draußen gehe. Das Gefühl von, ich weiß hier viel zu wenig. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir so denke, die ergeben entweder keinen Sinn oder ich habe ganz schön Bauchschmerzen damit. Deswegen habe ich so gar kein Fazit dabei, außer, oh, ich will, glaube ich, noch mal eine Woche warten und hoffe sehr, ist ja nicht garantiert, dass Nintendo und Platinum sich da noch zu äußern.
Ja, also da wird ja auch gerade spekuliert, ob wir da überhaupt eine Antwort drauf bekommen oder ob sie es einfach totschweigen und Bayonetta so bewerben, wie es halt jetzt geplant war, weil das wird ja alles schon, das ist ja jetzt kurz vor Release, das heißt, es ist ja alles wahrscheinlich schon geplant. Und da müssen sie jetzt gucken, ob sie da noch mal reingrätschen. Es fällt mir halt nicht schwer zu glauben, dass eine Synchronsprecherin unterbezahlt ist in der Branche. Das ist jetzt so ein...
Gerade wenn generell überall Gelder gerade gestrichen werden, ne? Also das kriegst du gerade ganz stark mit. Ich hatte mich mit vielen Leuten jetzt gerade unterhalten, die so ein bisschen in diesem ganzen Influencer-Ding drin sind, aber auch auf der Werberseite. Also gestern beschwerte sich jemand, dass Riot Games, obwohl sie gerade sehr starke Jahre hinter sich haben, überall anfangen, die Gelder zu streichen. Ubisoft fängt gerade an, überall Gelder zu streichen. Und es würde mich nicht wundern, dass die an solchen Stellen dann auch sagen, ey, da dann ein bisschen weniger bezahlen. Also für mich ist es der größte Takeaway dieser Nummer, dass ich es schon ganz schön krass finde, dass bei einem Spiel dieser Größenordnung 4.000 Euro bezahlt werden. Ich sehe es ein bisschen wie du, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass da eine E-Mail-Kommunikation herumging, dass die da intern gesagt haben, hey Leute, die ist ein bisschen strange, lasst ihr einfach sagen, ne? Weil es kann ja sein, dass sie an dem Punkt Nein gesagt haben, wo sie ihnen die Forderung des Geldes irgendwie genannt hat und dass sie sagten Nein, das sich aber nicht aufs Geld bezog, sondern einfach auf sie selbst so und dann kommt genau dieser Punkt zum Tragen, dass man die zweite Seite hören müsste.
Wir wissen ja auch nicht, was jetzt sie verlangt hat. Oder?
Ja, nee, keine Ahnung.
4.001 Dollar.
4.200 Euro. Nein,
4.000 und nicht mehr. Verrückt,
Helena.
Ja, also mir geht es aber auch so wie dir, Robin. Ich habe auch das Gefühl, uns fehlen noch diverse Informationen in dieser Geschichte, um da ein finales Urteil zu ziehen. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, bei Bayonetta gibt es gerade Stress. Ob ihr da jetzt sofort beim Boykott mitmachen müsst oder so, das ist eine ganz andere Frage. Das müsst ihr selber entscheiden, wie ihr das seht. MetaQuest Pro ist unser nächstes Thema, denn Oculus, oder naja, ist es ja jetzt nicht mehr, jetzt ist es ja Meta, haben ihr neues Headset angekündigt, das tatsächlich aber eher so in dem Business-Bereich abzielt, denn das Ding ist zwar immer noch ein All-in-One-Paket, also da ist alles drin, was du brauchst, aber es kostet 1.800 Euro, was halt
eine
Nummer ist.
Nein, danke. Ja. Ich möchte mir doch eine neue Grafikkarte noch kaufen.
Ja, das ist einmal Strom, beziehungsweise
ja,
Gas.
Ja.
Und sie haben auch noch angekündigt, dass sie zwei Studios kaufen, nämlich einmal das der Iron Man VR-Macher, Camouflage, und einmal das der Leute, die jetzt zuletzt Resident Evil 4 für das Quest 2 gemacht haben, also Resi 4 VR, nämlich Armature. Und damit ihren eigenen VR-Spielebereich halt nochmal stärken. Und da bin ich zumindest interessiert, wie das in der Zukunft aussieht, gerade wenn PSVR 2 an den Start geht, ob da ein Konkurrenzkampf in irgendeiner Form und stattfindet.
Ja.
Weil ja PlayStation und PC-Bereich ja schon nochmal unterschiedliche Sachen sind.
Es ist ein bisschen interessant zu sehen, weil die haben jetzt schon wirklich ein paar Studios. Also die schnappen sich sehr viele dieser jetzt nicht unbedingt zahlreichen, hochkalibrigen VR-Entwickler. Da muss vielleicht dann auch langsam mal PlayStation und Sony sich ein bisschen umgucken, weil also dann jetzt eine Iron Man VR war ein großes PlayStation-Exklusiv-Ding, das jetzt ja auch für Oculus kommen soll. Schon gekommen ist.
Nee, steht kurz vor Release.
Okay. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass nicht, wenn die dann ihr großes neues PSVR 2 rausbringen und alle relevanten großen Entwickler, die vorher dafür entwickelt haben, mittlerweile bei Oculus agieren.
Nein, vor allem so die Chance für Resi 4 VR auf PlayStation ist ja damit noch geringer.
Ja,
wenn das jetzt
wirkt ausgeschlossen.
Genau, wenn die jetzt der Firma gehören. Aber genau, fand ich zumindest mal interessant. Ich glaube, das Headset ist halt auch nicht an Consumer
Ja, ja, genau. So da war, also, da, ich verstehe trotzdem nicht, was das soll. Also auch wenn es nicht an Konsumenten, sondern an Geschäfte gerichtet ist, dann gucke ich mir die technischen Spezifikationen an und sehe überhaupt gar nicht, wo da der Preis zustande kommt, wenn ich das jetzt mit diesem 300-Euro-Quest, dem normalen Quest halt vergleiche. Das weiß ich nicht so ganz, was das soll.
So geht es mir aber bei vielen Sachen, die Meta machen.
Das ist sehr wahr. Das ist sehr korrekt.
Ja. Deren Avatare kriegen Beine. Wusstest du das?
Ja, wusstest du auch, dass das alles Fake war? Die haben so eine Demo gezeigt, wie die halt springen und dann die Avatare mit ihren Beinen springen. Ja, und das war Motion Capture, das war nicht live. Das war einfach eine Motion Capture.
Ja, weil sie sagen ja, die Technologie ist irgendwie was, wo die AI berechnet, was.
Ja, ja, aber die ist noch nicht fertig. Sensoren. Die AI muss noch ein bisschen berechnen, um zu verstehen, wo die Füße sind.
Das ist wie bei Kinect.
Ja, da haben sie es nicht vorher, also haben sie es nicht gefaked.
Nee, da ging es einfach live kaputt.
Ja, genau.
So, letzte News für diese Woche ist ein Gameplay-Showcase, beziehungsweise ein ganzer Livestream, der gemacht wurde von den Dead Space-Entwicklern, denn das Dead Space Remake steht ja an. Im Januar 2023 kommt das raus, am 27. Januar, Next-Gen exklusiv und für PC, beziehungsweise Current-Gen. Und sie haben halt einerseits eine 8-Minuten-Gameplay-Demo gezeigt, dann haben sie noch über das Spiel geredet und es gibt ganz viele Previews online zum Spiel. Und witzigerweise auch, und da weiß ich nicht, ob das beabsichtigt ist von EA oder so, aber es wurde noch nicht runtergenommen, es gibt halt 40 Minuten Gameplay, das einfach irgendwo hochgeladen wurde von dem Spiel in 4K 60 FPS, was halt deutlich bessere Qualität hat als das, was EA selber hier gepostet haben mit ihren 8 Minuten, die in 30 Frames die Sekunde laufen. Aber was ich zumindest sehr interessant fand, waren ein paar Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat, nämlich, dass sie maßgeblich das Spiel verändern.
Ja.
Das hatte ich bisher irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob das alles komplett neue Informationen sind, aber in Dead Space ist es ja so, du kommst auf die Ishimura, dieses große Schiff, diesen Planetenbrecher, und dann passiert da der ganze Scheiß und du erkundest die Station so Bereich für Bereich und die Bereiche sind verbunden durch Züge und das ist jetzt anders. Die sind halt flüssig miteinander verbunden und du kannst aber auch
noch durch Züge.
Immer noch durch Züge.
Der Zug-Content ist noch dabei für alle Zugfans. Ich will da beruhigen.
Aber du kannst jetzt halt auch zum Beispiel, also das Beispiel, was sie zeigen, ist direkt der Anfang, diese Hangarhalle, in der du ankommst. Da kannst du halt schon anfangen rumzufliegen.
Ja.
Und dann kannst du da frei erkunden und so.
Ja.
Und dadurch wird das Spiel halt anders.
Das Ding hat wirklich, also wenn quasi Zero Gravity ist, hast du wirklich 360 Grad Steuer-Controls, was ein bisschen reduzierter war im Hauptspiel.
Na, im Hauptspiel hast du ja diese Sachen gehabt, wo du auf eine, irgendwie du zeigst auf die Decke dann fliegt Isaac dahin und dann ist er an der Decke.
Genau. Und dazu halt, wie du sagst, du kannst die Ishimura halt von Anfang an komplett bereisen und es ist halt flüssig und du kannst halt in den Zug gehen und sagen, ich will jetzt dahin fahren. Das war ja auch im Originalspiel so, falls du es nicht gespielt hast. Dann gab es halt einen Ladebildschirm und du warst quasi in einem nächsten Level dieses Spiels. Und wenn ich mich richtig erinnere, und ich könnte mich irren, aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es, glaube ich, mal auch eine Sektion im Spiel, wo man zwischen ein, zwei Stationen noch hin und her fahren konnte.
Ja, das machst du immer wieder.
Ja, das machst du immer wieder. Hin und her. Aber es ist jetzt nicht offen. Ne? Du kannst jetzt nicht immer überall oder es ist nicht dafür designed, dass du ständig überall hingehst in dieser Form. Es
aber Backtracking existierte schon.
Ja. Genau. Aber hier scheint es ein wesentlich grundsätzlicheres Ding zu sein, dass du von Anfang an überall hin kannst und da dann halt Keys, die Progression verhindern an bestimmten Punkten und du halt das alles miteinander verbunden ist ohne Ladezeiten.
Da bin ich wirklich super gespannt, was das macht mit dem Spiel, weil einer meiner größten Kritikpunkte eigentlich an allen Dead Space-Teilen, vor allen Dingen am dritten, war, dass das Backtracking halt von diesen furchtbaren Ladesequenzen dann irgendwie dann geslowt wurde. Also gerade im dritten Teil hast du es ja dann so gehabt, du hast so eine Tür angeklickt und dann drehte sich dann so eine Animation an der Tür, damit sie ein bisschen den Ladevorgang verstecken können. Und das war furchtbar. Im ersten Teil war das, glaube ich, auch schon so. Und immer wieder diese Ladezeiten und die jetzt zu umgehen, glaube ich, macht ganz viel auch mit der Atmosphäre, die ja sowieso recht hoch ist bei dem Spiel. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Also bin ich sehr gespannt, wie sich dann auch vor allen Dingen diese Zero-Gravity-Sachen spielen.
Ja. Ja, vor allem, sie sagen ja auch, sie bauen so Sachen ein. Das war auch in ihrem Gameplay-Showcase mit drin, wo also jetzt nicht Puzzles kommen, aber zumindest, wo du Entscheidungen treffen musst. Okay, du hast jetzt hier Energie, die du in dem Raum in verschiedene Systeme verteilst und du entscheidest dich, oder du musst eine Sache ausschalten. Und das ist entweder das Licht, der Sauerstoff oder die Schwerkraft oder sowas. Und dann verändert sich halt der nächste Bereich spielerisch.
Das ist cool.
Und das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Und wenn das Licht aus ist, siehst du halt nichts in dem Spiel. Das ist nämlich auch extrem dunkel.
Das mag ich sehr gerne. Es gibt halt eine Sache, wo ich einfach nur negative Gefühle habe und eine, wo ich zumindest so ein bisschen denke, das könnte gut oder nicht gut werden. Negative Gefühle einfach bei den Schatzkisten, die da verteilt sind. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest, aber man kann halt einfach, also Schatzkisten in Anführungszeichen, halt diese Kisten, wo denn Dinge drin sind, Munition oder sowas finden, und die sind level-gated, also Charakter-level-gated. Ich glaube, so wollen sie halt das verhindern, dass du zu früh zu starke Sachen bekommst, wenn du einfach durch die Ishimura gehst. Und das passt für mich gar nicht zu dem, was ich bei Dead Space will. Ein Charakter-Level, das bestimmt, wann ich welche Schatzkisten aufmachen kann, ist für mich gar nicht Survival-Horror-Dead Space, was ich davon mehr erwarte. Kann aber okay sein, muss ich dann halt sehen, wie das im Spiel implementiert ist. Das Zweite, wo ich so ein bisschen positive und negative Gefühle zu habe, ist die Spielgeschwindigkeit. Weil Isaac ist ja viel schneller hier. Zumindest wirkt es. Also vielleicht ist das auch ein bisschen die 60 Frames, die das noch mehr so wirken lässt. Aber auch unabhängig von der Framerate wirkt es so, als ob Isaac wesentlich agiler agiert und schneller dreht und schießt und rennt. Und das kann das halt alles sehr dieses Schwerfällige von Dead Space 1, dieses, ich trete auf die Leute rauf und ich, wie er so vornübergebückt läuft die ganze Zeit mit seinem Plasma-Cutter, das ist für mich ein ganz zentraler Teil der Identität dieser Serie. Und ich glaube, es könnte ein bisschen doof sein, wenn ich zu schnell rennen kann und das alles zu einfach wird und ich so dann auch noch eine offene Welt habe. Das heißt, ich denke mir, ich könnte jetzt da noch was looten. Ich sprinte jetzt mal durch die komplette Ishimura.
Gears of War im Weltraum.
Genau. Also, dum. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber das ist so ein bisschen eine Befürchtung, die ich da gewonnen habe.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bisher so gar keine Gefühle dazu. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ich hatte neulich so ein Gespräch mit Fabian Siegesmund, der wurde eingeladen nach England und schrieb mir dann so, ich kann diese Woche nicht, ich bin beim Dead Space Remake. Und ich so, The Callisto-Protokoll guckst du dir an? Und er so, nee, das andere. Und ich hatte schon wieder völlig vergessen, dass es das Ding geben wird und hatte nie vor, mir das zu holen. Jetzt ist es ein bisschen interessanter geworden, muss aber auch sagen, so diese Remake-Kultur, ich habe mich schon mehrfach darüber beschwert. Ich möchte meine Zeit dann lieber, glaube ich, mit Spielen, die ich noch nicht kenne, verbringen.
Ich finde es dann zumindest spannend, wenn wir einen Remake haben, das wirklich was anderes macht.
Ja.
Also nicht einfach nur 1:1, okay, hier ist das Gleiche in besserer Grafik, was wir jetzt gerade mit Last of Us hatten im Wesentlichen. Weil dann finde ich es auch wieder interessanter. Ich mache mir dann aber auch trotzdem Sorgen, weil ich finde, Dead Space 1 ist eine sehr insgesamt immer noch recht geleitete Spielerfahrung und ich hätte Angst, dass das verloren geht. Und in meiner Erinnerung, ich mag Dead Space 1 sehr gerne, aber es war mir auch ein bisschen zu viel. So, ich finde, da hätte man durchaus noch mal so ein bisschen was.
Reine Fetch-Quest zu viel drin.
Ja, genau. Also so, wo man es ein bisschen straffen hätte können. Und jetzt ist ja das Gegenteil, was stattfindet. Es wird halt mehr, was ja auch so die offensichtlichste Sache ist, die du gut verkaufen kannst. Weil du kannst ein Remake nicht verkaufen mit, ist übrigens weniger. Dann kriegst du das, was Resident Evil 3 hat, nämlich einen schlechten Ruf.
Ja.
Da bin ich zumindest interessiert dran, aber auch, also ist es auch immer noch Skepsis vorhanden, ob das so funktioniert.
Also ich bin auf jeden Fall da. Ich finde diesen Remakes auch ziemlich öde, gerade bei Spielen, wo ich nicht sehe, dass sie dies in irgendeiner Weise brauchen, aber wenn sie es machen, dann bin ich froh darüber, dass sie auch im Kern der Spielerfahrung Dinge zu verändern scheinen. Weil ansonsten, das ist der einzige Weg, wie ich sehe, dass es interessant wird.
Na, vor allen Dingen kann das ja auch so ein bisschen ein Testcase sein. Also ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass, weil jetzt ist ein paar Jahre vergangen. Ich glaube, wann habe ich den ersten Teil getestet? Damals 2009 oder so muss das gewesen sein.
Ja, also 2008 kam der raus. Ach so, das Spiel, wenn Dead Space 1 rauskommt, ist Dead Space, also wenn Dead Space Remake rauskommt, ist Dead Space 1 fast 15 Jahre.
Genau, und ich glaube 2013 hatten wir dann den dritten Teil bei Gigabyte beerdigt und
das war so ein Scheiß.
Hattest du nicht ein positives Review dazu?
Nein. Ich war der mit der niedrigsten Wertung in Deutschland.
Ach so, ich dachte, du bist einer der wenigen,
die das hatte damals einen Shitstorm bekommen, weil die zum Beispiel auf die, da gab es so diese Micropayment-Nummer.
Ja, für die Waffen.
Für diese Waffen, genau. Und die sind im Gegensatz zu uns nicht darauf eingegangen und hinter dem Review bei denen hattest du Myriaden am Kommentar. Giga, auf die kann man zählen, nicht wie ihr seid doch gekauft.
Immer das, was gerade am negativsten ist, ist die eine
auf Publication. Giga kann man zählen. Ja. Und seitdem kam ja nichts mehr. Und vielleicht führen sie das jetzt an eine neue Generation von Spielern. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, dass ob du in so einem Umfeld, wo du für Streamer und für Let's Plays funktionieren musst, so ein behäbiges Spiel mit Grusel noch unterbringen kannst. Aber wenn du dann siehst, dass so Sachen wie Amnesia ja dann doch auch immer wieder zu Streaming-Erfolgen werden.
Diese Jumpscare-Reaktion oder sowas, das zieht halt immer. Und Dead Space macht das ja oft genug, wo ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Balance, die Dead Space hat, aus diesem schwelenden Horror und dann diesem, okay, jetzt kommen ganz viele Viecher auf dich zu. Und Dead Space 2 hat ja dann die Balance, finde ich, sehr gekippt, wo es dann einfach nur noch Stress ist eigentlich. Und dann wird es ja ein Actionspiel, also ein reines Actionspiel. Dead Space 1 ist ja auch schon eins. Ja, aber bin ich total interessiert dran. Ende Januar werden wir erfahren, ob das alles funktioniert mit dem Dead Space Remake. Jetzt sind wir erstmal durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de/hook bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probeabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de/hook. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Onlinehändler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hook-Logo oder Shirts, Mousepads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem Gadget-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf den YouTube-Kanälen von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Dienstag um 11 Uhr und jeden Mittwoch und Donnerstag um 18 Uhr. Zuletzt haben wir etwa Deathverse und Kamiwaza angespielt, Robin beendete seinen Run durch Bayonetta 2 und ich spielte Retro-PC-Spiele, darunter etwa das Crime Point-and-Click Post-Mortem. Die Aufzeichnungen findet ihr auf dem Hooked Live YouTube-Channel. Auf Time to 3 geht's derweil weiter mit unserem Run durch Eye des Omnium Files 2 und ab dieser Woche beginnt unser Spooky Halloween-Projekt zum Resident Evil Remake mit Mats, Robin und mir. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und wir haben tatsächlich eins, das wir alle drei gezockt haben, nämlich Scorn von App Software. Die sind aus Sibirien, wusstet ihr das?
Ja, nee. Habe ich auch gegoogelt und dachte mir, cool. Die machen bestimmt weirden Shit.
Die arbeiten vor allem schon richtig lange an diesem Spiel. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Scorn jetzt endlich erschienen ist. Ist im Game Pass drin, kann man also recht easy rankommen an das Spiel. Und ist ein First-Person-Horror-Adventure mit auch Kampfmechaniken, aber in den ersten Spielstunden sind die sehr im Hintergrund. Und es ist ein Spiel, auf das ich mich schon gefreut habe. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber das hat ja sehr diese HR Giga-inspirierten Designs und hat diese, ja, so ein bisschen, also du bist schon in einer kohärenten Welt unterwegs, aber scheinbar in zwei verschiedenen Zeiten oder sowas. Ja. Oder naja, also die Welt verändert sich immer mal wieder. An so
Im Kern einmal. Also es ist kein,
das ist nur einmal?
Ja, das ist kein
Verkaufsargument. Ist mir das nicht schon zweimal passiert?
Nee, ist einmal.
Ja. Außer du zählst den Anfang mit. Das also ist zweimal passiert.
Ich will nur, also mein Punkt ist nur, es ist kein Teil dieses Spieles,
dass
du die Zeiten wechselst.
Das stimmt.
Ich muss sagen, ich habe mich immer auf den Look gefreut. Also klar, ne, als großer Fan von Alien und damit auch Hans-Rudi Giger, dachte ich immer so, oh, was die da machen, ist schon irgendwie krass. Aber ich hatte auch immer die Befürchtung, dass das Spiel nur ein Showcase für die Optik ist und spielerisch nicht viel zu bieten hat. Das sah man in den Trailern immer, dass da wenig passierte. Und hatte auch immer das Problem damit, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt das Beispiel Alien mal nehme, da war das ja so, da hat sich das aus dem Worldbuilding erklärt. Ne? Also du hast dann dieses Raumschiff gehabt, das ist dann gelandet auf dem Planeten. Und da war dann alles, was sich um das Alien gedreht hat, wurde von Hans-Rudi Giger designt und hatte so diesen biomechanischen Aspekt. Das Raumschiff, die Eier, dann diese komischen Verwurzelungen innerhalb des Raumschiffs. Im zweiten Teil wird das ja dann auch nochmal aufgegriffen, dass das quasi so eine Membran ist, die die Aliens da auch anbringen. Und hier war das jetzt so, dass dieses ganze Worldbuilding nur daraus besteht und anders als in Alien sich aber nicht wirklich ergibt. Also es gibt für mich keine logische Alles ist einfach wie, als hätte man in so einem Reddit-Forum gesagt, so Leute, jeder darf jetzt mal sagen, was hätte er gerne an Bildern von Hans-Rudi Giger, die in so einem Spiel drin sind, und die sind dann halt auch drin. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen, ich finde das ein bisschen wenig. Also ich finde, dass sich das ein bisschen zu wenig erklärt. Jetzt
müssen wir dazu sagen, David, wir beide haben das angespielt, ne? Robin hat es durchgespielt. Mhm. Mir ging es aber sehr ähnlich. Ich hab bei mir auch gemerkt, dass ich die Designs immer wieder sehr, sehr cool fand und es immer wieder Umgebungen gab, in denen ich so stehen blieb und einfach ein bisschen gestaunt habe. Aber mir fehlte da ein bisschen der Kontext für alles. Also ich habe das Gefühl, ich werde da in eine Welt reingeschmissen und du wachst halt einfach nur auf und Dinge passieren und dann bist du sofort am Rätsel lösen. Also du machst ja sofort einfach irgendwelche, entdeckst irgendwelche Mechaniken, wo du dann nach und nach rausfindest, ah, okay, ich muss mir jetzt hier irgendwie so ein Ei holen und das muss ich dann da rein tun und dann damit was machen und dann spulst du das so ab. Und da hat mich, also irgendwie ist dann sehr schnell die Maske gefallen, hatte ich so das Gefühl, oder die Immersion ist bei mir nicht passiert. Die Immersion war für mich die ersten 10 Minuten und danach habe ich versucht, auf irgendwelche Rätsellösungen zu kommen. Und dann war ich irgendwie nicht mehr in der Welt drin.
Ja, ich merkte so ein bisschen und ich hatte das ein paar Mal auch als Argument gelesen. Das Erste, was ich als Gefühl empfand, war, verloren zu sein. Ich habe relativ schnell gedacht, so, wohin, was mache ich, was soll ich, was ist das hier? Gleich an der ersten Tür zum Beispiel, weil ja gar nichts erklärt wird, durch keinerlei Einblendungen in Textform, es gibt keine Gespräche in diesem Spiel, keine Dialoge, wenig Zwischensequenzen, stand ich an der ersten Tür und war gar nicht richtig, mir war nicht klar, was ich da machen soll, weil dieser, ne, das leuchtet zwar auf, dieser Kontext, wie sagt ihr immer?
Kontextsensitiv.
Genau. Und habe nicht nach links geguckt, wo es auch nochmal einen kleinen Apparatus gab, wo ich dann hätte langlaufen können, weil alles so gleich aussieht. Und dachte dann so, ja, finde ich ein bisschen schade, dass man so schnell lost ist. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie die Intention der Macher war, aber irgendwie geht ja, sie schon für mich nicht auf.
Also bei mir ist das, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also für mich ist tatsächlich, aber das, für mich ist das Worldbuilding die eine gigantische Stärke des Spiels. Also das hat bei mir super funktioniert. Ich habe da voll das Gefühl, dass ich da eine in sich stimmige, komplette Welt entdecke, die ich mir zusammen erschließen kann durch das Durchspielen. Ich habe das Spiel durchgespielt und war sofort, habe bei mir im Kopf Theorien gesponnen darüber, was da jetzt passiert ist.
Okay, also der Moment kam bei dir schon
auf. Genau, es wird ja kein Plot erzählt. Also es gibt ja keinen klassischen Plot, wie du sagst. Es wird ja kein Dialog, es gibt keine Charaktere in dem Sinne. Es gibt Charaktere im weitesten Sinne, aber nicht so richtig. Mhm. Aber durch die Umgebungen, die du durchstreifst und durch die Dinge, die du tust, wo du dir dann Motivation erschließen kannst für deine Figur, durch die Dinge, die du tust, ergibt sich am Ende ein Universum, wo du da bist und warum du da bist und was die Dinger sind, die du findest. Und da gibt es ganz viele, auch sehr unterschiedlich, ins Unterschiedliche gehende Fantheorien natürlich. Aber ich für mich, bevor ich die gelesen hatte, hatte schon quasi so eine. Und das fand ich, das hat mich komplett durch dieses Spiel getragen, dass ich immer sehen wollte, was sehe ich hier als nächstes, was auf der reinen audiovisuellen Ebene, weil es ja ein unfassbar aussehendes Spiel ist. Also rein technisch auch, alles ist knackscharf hoch aufgelöst. Das, was animiert ist, ist unglaublich detailverliebt animiert. Ne? Direkt, was man am Anfang da rumschiebt. Dieses Viech, was man da sieht, ist unfassbar animiert und gibt auch unglaubliche Laute von sich. Jede Maschinerie ist unglaublich geil animiert. Das liebe ich ja, deswegen habe ich ja auch Farlow und Sales zum Beispiel damals so gefeiert, weil du da so Maschinerien bedienst und du siehst, wie das eine in ein A geht und dann wird da ein Zahnrad aktiviert und das hast du hier auch, dass du so ganz viele Maschinen siehst und dann musst du irgendwie ein Gerät A nach Punkt B bringen und musst dafür 15 Maschinen zwischendurch anmachen. Und das liebe ich alles. Ich finde, das ist alles voll stimmig. Wo ich dann wieder komplett bei dir bin, ist dein Punkt, den du dann gerade gemacht hast, mit dem spielerischen Verlorensein. Ich glaube, das ist der schlechteste Spielstart, den ich seit langer, langer Zeit für ein Spiel gesehen habe.
Dieses erste Puzzle.
Ein Desaster sondergleichen.
Es wirkt halt nicht wie ein erstes Puzzle, sondern schon wie ein viertes oder fünftes.
Auf so vielen Ebenen. Also ich finde, spielerisch ist dieses Spiel größtenteils mies. Und ich habe immer gegen das Spiel, mein Problem ist das Spiel, dass das zu viel Spiel ist. Dieses Spiel hätte
mein
nur
Wunsch
gewonnen, wenn es ein reines
Narrative Game.
Ja. Wenn es ein reines erkundungsbasiertes narratives Spiel wäre, ohne irgendwelche Puzzle, abgesehen von du machst mal Türen auf, wäre es 100% aber besser.
Genau diesen Gedanken hatte ich auch, wo ich so dachte, oh, das ist jetzt nur, ich weiß jetzt, was ich machen muss und ich spule das jetzt ab. Und zwar finde ich die Animation dann schön, aber es dauert halt alles einfach auch ein bisschen.
Ja.
Wenn du dann, vor allem, wenn du dann auch mal Stellen hast, wo du ein bisschen erkundest. Ich habe das Spiel so 2-3 Stunden gespielt. Mhm. Also ich hatte auch schon die ersten Kämpfe und so ein Kram. Mhm. Und bin ja scheinbar über die Hälfte durch.
Ja,
auf jeden Fall. Laut deiner Stundenangabe. Und habe halt hab dann einfach gemerkt, wie ich so ein bisschen gelangweilt wurde davon. Mhm. Und dieser Moment nicht passierte mit dem, was du schon hattest, mit dem, okay, jetzt funktioniert mal das Worldbuilding. Weil für mich war es dann bisher immer nur sehr willkürlich, okay, jetzt das hier sieht jetzt aus wie Alien. Und das sieht zwar cool aus, aber das hält für mich so 10 Minuten und dann brauche ich eigentlich was es so ein bisschen
irgendwann bist du übersättigt. So. Ja, das ist nur wie Bock auf Süßigkeiten haben und dann wirst du ins Schlaraffenland geworfen und dann denkst du dir so,
war doch nicht die beste Idee. Viel
zu viel. Ich finde auch, ich fand zum Beispiel das erste Puzzle fand ich ganz schön, also nicht nur das, was wir gerade besprochen haben, dieses Schiebepuzzle, von dem wir wahrscheinlich reden, sondern du kommst in diesen großen Raum.
Ganze Nummer mal, ja.
Genau, da kannst du in der Mitte gibt es einen Turm, da kannst du dann Weichen verstellen. Dann gibt es drei verschiedene Apparati, an denen du herum agieren kannst. Dann gibt es nochmal verschiedene Räume, in die reinlaufen kannst, gleich von Anfang an. Mhm. Und in denen gibt es auch nochmal so unterschiedliche Mechanismen. Und
Türen, die verschlossen sind, die du auch nicht öffnen kannst.
Ja, genau.
Ein Schloss, das erst viel später relevant wird.
Und was ich erst gemerkt habe, ich musste tatsächlich beim ersten Puzzle, habe ich erstmal gegoogelt, weil ich dachte so, ich muss doch was übersehen haben. Mhm. Habe dann geschaut, es ging gar nicht um die Lösung des Puzzles, sondern ich dachte erst, hier ist ja so viel offen, was muss ich denn eigentlich als erstes tun? Und merkte dann, dass du dieses Puzzle auf unterschiedliche Weise angehen kannst. Mhm. Also du brauchst ja, um die erste große Tür zu öffnen, brauchst du eine Hand. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ihr es gelöst habt. Ich hatte gesehen, dass die übliche Lösung bei vielen, und das war es auch bei mir, war, dass man dann eine Hand sich besorgt. Mhm. Aber ich habe auch gesehen, dass man eine Kreatur noch an dieser Hand dran haben kann, wenn man die Weichen so stellt, dass man einen anderen Mechanismus nutzt. Und das fand ich interessant, dass es da unterschiedliche Lösungswege für einige Puzzles gab. Aber es hat mich noch mehr verwirrt.
Es war das einzige noch mehr verwirrt. Spiel. Und das machen sie beim ersten Puzzle.
Ach so, das gibt es
Das gibt's nie wieder. Das ist das eine Mal, das ist das eine Achievement, was man verpassen kann, weil es der eine nonlineare Moment ist, dass du halt zwei Räume hast, wo du eine Kreatur reinschieben kannst und dann passieren unterschiedliche Dinge mit dieser Kreatur. Und das ist ein super geiler Moment. Ich habe mir das dann beides mal angeguckt. Mhm. Und wenn die lebendig bleibt, das ist auch da wieder, was da animationstechnisch alles passiert ist. Unfassbar.
Bei mir war sie nicht mehr lebendig.
Nee, bei mir auch nicht ursprünglich. Aber das ist ja total eine miese Idee, das im ersten Puzzle zu machen, wo du noch gar nicht verstehst, was dieses Spiel will. Du weißt nicht, was interaktiv ist, womit du schon interagieren sollst. Ist es Metroidvania? Kommst du hin zurück? Das alles weißt du nicht.
Genau dieses Gefühl hatte ich auch, dieses, okay, bin ich jetzt hier richtig? Ja. Weil ich war dann bei diesem Ding, wo du dieses Ei rauspulen musst mit diesem Kran und hab dann mal auf gut Glück eines dieser Dinger dahingeschoben, weil ich dachte, okay, das ist das Schwerste, da hinzubekommen. Ich probiere mal das.
Ja.
Aber anhand des optischen Designs war das komplett blind geraten.
Ja, das war das, wo ich eine Stunde festhing. In diesem ersten Raum. Danach dann auch nie wieder in der Form, aber es ist einfach ein Schieberätsel, was man da hat. Du hast eine große Apparatur und hast dann einen Haken und wir nennen es mal einfach mal Eier. Du hast irgendwie 3 Dutzend Eier, die an so einem Grid sind und dieses Grid ist so miteinander verbunden, dass du sie halt von links nach rechts und oben nach unten schieben kannst. Und dann musst du 2 bestimmte Eier an so einen Endpunkt bringen.
Aber das Frustrierende daran ist, dass die halt nicht markiert sind.
Sondern die leuchten leicht.
Minimal.
Bist du sicher?
Ja, ich habe da viel Zeit mit verbracht, deswegen weiß
Weil
ich
es gibt so
Aber
anderes,
ich habe das auch nicht gesehen.
Es gibt so ein anderes einzelnes Ei.
Das ist kaputt, das sieht auch anders aus.
Genau, das sieht doch scheiße aus.
Du triggerst dieses Puzzle im Grunde, indem du erst das andere kaputt gehen lässt. Ich
dachte, das wäre ein Bug. Deswegen hing ich fest. Ich habe dieses Puzzle gelöst. Du hast nämlich 2 Dinger, die so ganz leicht leuchten. Und du hast noch ein drittes Ding, was auch kaputt ist, wo du denkst, damit muss ich auch irgendwas machen. Das sind die einzigen 3, die anders aussehen. Mhm. Und ich habe aber nur das eine leuchtende gesehen, nicht das zweite, weil es wirklich nur ein sehr subtiles, du hast es ja gar nicht gesehen, dass es überhaupt geschimmert hat. Hab dann das erste Ei zu dem Punkt gebracht, wo es hin soll und wie du sagst, dann fällt es einfach runter. Und ich dachte so, Okay, ja, jetzt habe ich ja was gemacht. Dann habe ich eine halbe Stunde nach dem Ding gesucht, was runtergefallen ist.
Und habe gesucht,
was runtergefallen ist. Auf allen Ebenen und da bin wahnsinnig. Und deswegen, das ist ein großes Gebiet, weil du halt viel später nochmal hierhin zurückkommst. Das ist
ja lustig.
Und erkunde alles und bin dann wahnsinnig geworden. Bin dann wieder zurück zu dem Schiebeding, habe dann versucht, dieses kaputte Ei, weil das Einzige ist, was offensichtlich anders ist, was da aber nicht hin kann. Und dann habe ich schließlich mal meine Freundin gebeten, dass sie mal bei Google gucken soll, weil die hat sich das mit mir angeguckt, das Spiel, und meinte dann, da ist noch eins. Ja, und dabei bin ich halt, da habe ich mir halt gedacht, das ist doch scheiße, einen Puzzle zu machen, wo du das Richtige machst, aber dann was in der Welt kaputt geht, was impliziert, dass du es nicht richtig gemacht hast, dann musst du das Gleiche nochmal machen. Ja. Das ist vom Game Design her eine ganz furchtbare Sache und das ist etwas, was immer wieder passiert.
Ja.
Es gibt immer wieder Momente, wo ich dachte, warum habt ihr das genau so designt, dass ich jetzt möglichst weit davon wegkomme, was die Lösung ist. Ja. Einfach nur, um mich zu nerven.
Unter dem YouTube-Video, das ich geguckt hatte, waren tausende Kommentare, wo Leute schrieben, wenn das erste Puzzle so ist, dann hat das Spiel ein Problem.
Es ist das Schlimmste im Spiel, meiner Meinung nach.
Ja, ich fand auch, was ich absurd fand, gleich wenn du dann in die zweite Location kommst, da ist es so straightforward, dass ich auch, das hat mich auch wieder verwirrt, weil ich dachte, das erste Puzzle und die erste Region war so kompliziert, dass es abstrus war, dass die zweite Region derart linear war und du wirklich, dann gehst du in den Gang, du musst dann so unterschiedliche Gänge miteinander connecten, aber da hinter diesen Gängen sind dann auch wirklich nur, du drückst da dann hin, alles was weiß auf, diese kleinen Punkte dann, wenn die leuchten, da drückst drauf und dann irgendwann erschließt sich was, so ganz klassisches Metroidvania. Aber so banal und so linear, dass ich dann auch wieder dachte, als hätten zwei Teams an den unterschiedlichen Sachen gearbeitet und dann wurde das aber in der Entwicklung vertauscht. Dann haben sie dieses
das erste Puzzle versehentlich nach vorne.
Ja, das zweite Gebiet leider. ich habe in diesen Videos erst gesehen, weil ich dachte so, boah, ist das langsam alles so und dass man laufen kann.
Ach, sprinten,
es gibt Sprint-Taste.
Oh, das hast du nicht, oh mein Gott.
Nein,
aber es hat bei mir
aber es wird ja nicht erklärt.
Auch eine Weile gedauert,
es wird ja nicht erklärt. Du bekommst es nur mit, wenn du die Pause-Taste drückst. Und
anderem,
ich lese mir ja nie die Controller-Setups durch, so, weil mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, dass es schon irgendwo einen Prompt im Spiel gibt, aber hier gibt es nichts.
Ja.
Und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, das ist ein Spiel, das für viele wahrscheinlich wie ein Horrorspiel wirkt, aber ich fand es gar nicht gruselig.
Ich auch nicht.
Nee, ich fand es irgendwie, es hat so eine bedrückende Atmosphäre, das habe ich gemerkt, aber es gibt keine Schocks, es gibt keine Jumpscares. Es ist nicht dieses Spiel, was du in einem Stream jetzt zeigst, damit PewDiePie da übelst einen ausrasten kann. Und auch da merkte ich dann, es gibt zum Beispiel, um diese ersten beiden Gebiete zu connecten, gibt es so einen Open-World-Teil, und ich lief da durch und ich lief und dachte, Wahnsinn, also das hätte man ja ungefähr. Gut,
aber ohne zu sprinten, dann verstehe ich das.
Und das hätte man halbieren können, weil es.
Naja, hat man es, wenn man sprintet.
Ja.
Aber das dauert halb so lang. Das fand ich zumindest atmosphärisch dann ganz. Also es hat bei mir dann wieder ein bisschen funktioniert.
Ja, aber wieder war der Gedanke, vergesse ich was, verlaufe ich was. Ich merke, dieses erste Puzzle macht etwas psychologisch mit dir, was dich die ganze Zeit vorsichtig werden lässt, weil du denkst so, oh, die haben bis an dem Punkt dich schon so durchgerüttelt, was machen sie hier?
Du stellst dich halt auf was anderes ein, als das, was kommt.
Genau.
Und dann gibt es ja noch, also was mich dann auch noch sehr abgeschreckt hat, war, als ich dann eine Waffe hatte und du bekommst jetzt, die erste Waffe, die du bekommst, ist jetzt nicht eine klassische Schusswaffe oder sowas, sondern immer noch eine Nahkampfwaffe. Mhm. Und die ersten paar Sachen, die du damit machst, sind ja statische Sachen kaputt machen.
Rätsel,
und eher Rätsel, richtig. Und dann gibt's aber einen Gegner und der allererste Gegner auf der Xbox hat mich tatsächlich umgehauen, weil ich um den herum gestrafed bin und ich habe den einfach nicht getroffen mit dieser Waffe. Und das Ding ist, wenn du spammst, kannst du ja nicht spammen, weil so einen Cooldown hast auf deine Waffe, aber ich
und
finde
die
auch
treffen
sehr,
auch ganz doll. Also das ist krass, was die für
eine Zielgenauigkeit
haben.
Genau, du bist relativ schnell tot und das war eine sehr bizarre Erfahrung. Dann bin ich mal auf den PC gewechselt, da fiel mir das dann leichter. Aber auf dem PC habe ich das Problem, da wahrscheinlich, weil ich einen 21:9 Bildschirm benutze, so wie ich die Waffe in den Zielmodus schalte, verändert sich das Field of View zu krass, also dann wird es einfach viel zu weit und verändert sich nicht mehr zurück, bis ich ins Optionenmenü gehe und das manuell wieder
ändere. Oh nein, okay.
Das heißt, auf dem PC kann ich das
Und auch so da, in einem Review habe ich dann gesehen, du nimmst in diesem Segment, wo du diese erste Waffe bekommst und die Gegner dann mehr und mehr auf dich zuströmen, nimmst du so eine komische das ist so ein, wie so ein Schwamm sieht das auf. Und dann, ich gucke dieses Review und sagt er, ja, und dann kriegst du eine Waffe und ein Heil-Item. Und ich dachte, ein was?
Ja, da kann ich kurz reingreifen.
Was?
Also es ist ein Parasit, den du aufnimmst.
Aber wie benutzt, ich wusste gar nicht, dass das ist.
R1 ist heilen. Das ist etwas, was ich auch nicht wusste.
Hä, was, wann bekommst du was?
Die hast du
schon längst. Wenn du die Waffe hast, hast du dieses
Ding. Du kriegst so einen Parasiten, der so rote Blöms hat. Und du hast über deiner Lebensleiste sind so rote Punkte.
Das sind
Heil-Items. Ich dachte, das sind irgendwelche Upgrades.
Was?
Ja. Das sind irgendwie. Ich hab davon gesagt, Lucy, guck mal, das sind optionale Upgrades und wenn ich eine volle Leiste habe, kriege ich mehr Health. Geil, weiß ich Bescheid. Und dann war ich an der Stelle, wo ich absolut nicht vorbeikam. Wo ich dachte, ich habe keine Health mehr, hier sind 3000 Gegner, ich werde hier zweimal getroffen. Wie soll das gehen? Und dann, weil wir beide hatten einmal in die Controls geguckt, ganz am Anfang des Spiels. Und dann haben wir aufgehört zu spielen, am nächsten Tag wieder losgelegt und dann hing ich da wieder fest und auf 5 Minuten meint Lucy, warte, gab es nicht eine Heilentaste? Ich so, oh scheiße, da habe ich E1 gedrückt und hat sich geheilt. Oh, diese Blöps sind Medipacks, die du halt immer wieder aufladen kannst. Und das sagt dir das Spiel.
Das sagt dir das nicht. Also
genau diesen Moment hatte ich auch, den du hattest, Tom.
Aber das ist ja, dass wir es David mit dem Sprinten hatte, nur ja, nochmal mit einer anderen Spielfunktion. Genau. Also da, ich bin ja eigentlich ein Fan von reduziertem Spieldesign, das dich durch die Umgebung beibringt oder sowas, aber das ist vielleicht ein bisschen zu reduziert.
Ja, weil du ja nicht mal feststellst, also du musst halt in die Optionsmenü und in die Control. Nee, wenn du Start drückst, zeigt er die Controls an, muss man zugeben. Aber trotzdem musst du auch dann auf R1 gucken, dann steht da klein Heal und dann musst du zuordnen, dass das Heal-Ding ist. Das ist es. Und man kann dann. Und dann wird das Spiel wesentlich einfacher, weil man bekommt viel von diesen wieder aufladbaren Heil-Items. Ich fand tatsächlich auch.
Spiele ich es damit dann mal durch.
Auf jeden Fall. Ohne ist es sehr schwer, glaube ich. Unmöglich am Ende vielleicht sogar, weil man am Ende auch gezwungenermaßen Health verliert, sage ich mal. Wenn man da nicht heilt, geht das einfach nicht. Wie gesagt, für mich trägt sich komplett mit der Welt. Ich fand das gar nicht willkürlich. Ich hatte immer das Gefühl, alles, was ich hier sehe, erzählt mir was Neues und ist ein Hinweis für mich und so, dass ich mir am Ende was erschließen soll. Ich habe mir tatsächlich auch gerade direkt für 40 € das Artbook vorbestellt im Dezember, weil ich gesehen, ich habe da kann man schon so durchskippen und das hat unglaublich viel Text. Die erklären einfach ihre Intention für alles und das finde ich voll spannend, ohne dass das jetzt meine Interpretation bestimmen muss, aber einfach, was deren Intention ist.
Es wäre so lustig, wenn dann ein Buch von HR Gigabyte dir ankommt.
Ja, aber dass er nicht gecredited ist.
Da haben sie einfach durchgestrichen seinen Namen.
Mal mit Special Thanks oder Inspired
By? Nee, das Spiel hat keine Credits. Das Spiel hört einfach am Ende, Spiel endet mit einer Cutscene und es haut ja wieder ins Hauptmenü sofort. Oh. Ich glaube, in dem Hauptmenü kannst du dann Credits auswählen, aber nicht standardmäßig. Und in den Credits steht auch HR Giga, glaube ich, nicht dran. Ich wollte auch einen Punkt machen, wichtig, nämlich das Kampfsystem. So. Das ist ja ab der Hälfte des Spiels, würde ich sagen, wird das ein größerer Teil, übernimmt das Spiel kurz und wird dann wieder, flacht dann wieder deutlich ab zum Ende hin. Das ist, finde ich, so, das, oder ich sehe, dass das so der meistgenannte Kritikpunkt ist zu dem Spiel, weil das ist halt auch wieder so ein Punkt, da wirkt das Spiel wieder wie von 1998, weil du hast dieses Kampfsystem, was so reduziert ist, dass du so weird um die Monster, wie du sagst, herumstrafst und dann hoffst, dass sie einer nicht triffst, aber so richtig kontrollieren kannst du es nicht, weil, wie du sagst, David, wenn die dich anspucken, da haben sie irgendwie Homing-Missiles drin, das trifft dich zu 90% der Zeit. Was ich dann irgendwann entdeckt habe, ist, du kannst halt einen beachtlichen Großteil der Kämpfe umgehen. Und sollst du, glaube ich, auch. Weil wenn du auf die Gegner triffst, die verfolgen dich fast gar nicht, die meisten Gegner. Wenn du von denen wegrennst, gehen sie wieder auf ihrem Pfad. Und ihr Pfad endet fast immer damit, dass sie in die Welt rein verschwinden. Dass sie in so Löcher reingehen und dann weg sind. Das heißt, du kannst fast jedem Gegner so lange ausweichen, bis er halt verschwindet aus der Umgebung. Das ist aber auch nicht so richtig geil, weil das sorgt dafür, dass du um eine Ecke gehst und da ist so ein kleines Zombie-Chicken, weil besonders bedrohlich sind diese Monster auch nicht.
Da wollte ich auch gerne nochmal drauf.
Kommen wir gleich nochmal zu. Aber du siehst da so ein Monster-Chicken und denkst dann, okay, ich habe jetzt noch 4 Munition hierfür oder könnte jetzt in Nahkampf gehen, werde aber garantiert getroffen. Was du dann machst stattdessen, ist zurückgehen, 2 Minuten warten und dann guckst du dich wieder um die Ecke und dann ist das Monster
weg. Das ist total nervig.
Und denkst dir, okay, so richtig spannend ist das jetzt auch nicht
gewesen. Weil das Spiel gibt dir ja spielerisch schon sehr, sehr wenig an die Hand. So. Und dann gibt es plötzlich, sagt es so, okay, wir erweitern das Gameplay, hier ist eine Waffe Und dann stehst du mit dieser Waffe da und merkst so, in dem Moment, das ist jetzt gar nicht das Spiel, was ich jetzt erwarte, ne? Weil du willst es dann, das war bei mir so, ich renne sofort mit dieser Waffe auf dieses erste Spiel los und denk so, oh, jetzt ist es endlich Doom 4. Und dann ist es aber nicht Doom 4, sondern der Wartesimulator und das ist nicht geil. Also da merke ich dann, dass es mich da auch schwer verlassen hat, weil ich an diesem Punkt gerade, es gab, ich bin da ausgestiegen, wo du in diesen Käfigen, die musst du diese Käfige dann herumfahren. Ja. Mhm. Und da merkte ich so, boah, nee, ey, ich komme in den ersten Raum rein, sehe schon, wie verworren das wieder alles ist. Und dann ist kommt so, dieses Hühnchen um die Ecke und ich dachte so, ah, nee, das ist nicht mein
Ziel. Das ist die Area, wo die Kämpfe am krassesten werden, wo du überall die Monster sind.
Wo du ja dann auch noch andere Waffen dazu bekommst, nur mit Projektilen spielt sich da ein bisschen besser.
Nee, das ist furchtbar. Also das ist auch eine Pistole, die, also ist das aber auch Absicht. Das ist halt das furchtbar. Das ist halt das Komische, das ist Absicht. Du hast eine Pistole, die du erst 3 Sekunden zielen musst, bevor das Fadenkreuz überhaupt nutzbar ist, vernünftig. Das heißt, sie haben es sehr, und sie sagen auch, sie haben so ein Gameplay-Video rausgebracht, kurz vor Release, wo das erste ist, was sie sagen, this is not a shooter. Also sie wollen dir eindeutig sagen, das ist nicht darauf ausgelegt, dass du hier gegen die Gegner groß kämpfst. Aber das, was du sonst machst, ist nur weird und frustrierend, weil dann rennst du so komisch an denen vorbei, wirst 3-mal getroffen oder du wartest 2 Minuten, bis sie irgendwie in eine Höhle reingehen. Alles ist daran nicht geil.
Ja, es wirkt auch irgendwie inkonsequent dann. Also ich finde, es klingt dann eher auch wie ein Spiel, das gar keine Kampfmechaniken haben sollte, sondern eher so Pursuer-Gegner, vor denen du wegläufst.
Vor allen Dingen, weil dieses Spiel mit die schlechtesten Checkpoints und das schlechteste Safe-System hat, das ich seit langer Zeit gesehen habe. Dieses Spiel speichert nämlich alle Stunde bis 1,5 Stunden. Nämlich immer nur, wenn du neue Akte hast. Also das siehst du nur, wenn du in den Ladebildschirm gehst. Wenn du auf Load Games siehst, dann siehst du Act 1, 2, 3, 4, 5, bla bla und dann speichert der.
Wir hatten doch letzte Woche erst Wayward
Strength. Ja, genau. Aber da konnte ich halt einfach sagen, gut, das ist jetzt, da kann ich ja nicht sterben. Es ist ja okay. Stimmt, aber hier kannst du sterben und es gibt dann unabhängig vom Save Point noch Checkpoints. Da speichert das Spiel aber nicht, nur als Warnung. Falls ihr das Spiel runterfahrt, weil ihr denkt, ah, ich bin gerade gestorben, ich wurde hier resettet, dann werde ich auch, wenn ich jetzt beende, nein. Es kann sein, dass du eine Stunde weiter am Anfang weiter davor bist. Ich sehe jetzt Toms Augen gerade.
Ja, ich frage mich jetzt, wo ich dann gerade bin.
Also die Xbox-Version hat halt Quick Resume, was bei mir immer gut funktioniert hat, immerhin. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, warum ist das in einem Spiel drin? Warum speichert dieses Spiel alle 60 bis 90 Minuten? Was gibt mir das? Und die Checkpoints, die es hat, sind dann auch noch regelmäßig richtig scheiße. Ich bin regelmäßig gestorben und musste 15 bis 20 Minuten nochmal spielen. Und da waren dann Puzzle drin. Da war, guck dir diese 4-minütige Animation
an. Also die Puzzle müssen auch wiederholt werden?
Manchmal, ja. Oh Gott. Naja gut, es sind ja Puzzle in Anführungszeichen vielleicht, weil viele der Puzzle sind ja einfach nur drücke die richtigen Schalter in der richtigen Reihenfolge. Wenn du einmal weißt, wie das geht, kannst du das in 5 Minuten machen, wofür du vorher 40 Minuten gebraucht hast. Aber du musst es alles immer wieder machen. Es gibt einen Checkpoint, da bekommst du eine neue Waffe und er hebt die ja immer so auf und guckt die sich dann so an und dann musst du dir erstmal die Munition holen, musst sie nachladen und bei dieser Waffe haben sie absichtlich einen Ambush reingemacht, wo, glaube ich, 3 Gegner hinter dir und vor dir spawnen, was auch furchtbar ist. Und dann stirbst du da, weil das ist wenn du das nicht weißt, keine Chance, dass du das überlebst. Und dann musst du dann spawnst du nicht, nachdem du die Waffe aufgehoben hast, sondern eine Minute davor, wo du nochmal dahin rennen musst und immer diese Aufhebe-Nachlade-Animation, die eine Minute. Und das ist so furchtbar. Ich verstehe, das ist dieses Gefühl, das ich ständig habe. Ich verstehe nicht, wieso die dachten, dass das eine gute Idee ist. Ich verstehe nicht, wieso die dachten, dass diese Minispiele auf dem Niveau eines Casual Objektfindungsspiel von 2003 diese Minispiel-Puzzle immer wieder drin sind. Du hast ja dieses Schiebepuzzle am Anfang. Das zieht sich durchs Spiel, dass du immer diese Schiebe irgendwas irgendwo hin, aber dann schiebt das andere sich auch weg, wenn du das machst. Mhm. Und dann musst du da wieder drauf achten. Und das ist nie groß schwierig, sondern immer nur nervenzehrend, weil du dann 10 Minuten auf diesen kaum verkleideten Minispiel, auf dieses Minispiel-Ding halt guckst, was ich auf dem Handy vielleicht spielen will. Aber doch, wo ist denn da das Venn-Diagramm? Ich will den HR-Giga-Horror haben und ich will diese übelst komplizierten Schiebepuzzle haben. Das sehe ich nicht.
Ich finde schön, dass du von uns noch die beste Meinung zu dem Spiel hast.
Ich bin voll froh, dass ich ich glaube, das sagt alles darüber aus, wie gut ich die Welt und
wenn du da noch sagst, du möchtest es trotzdem
das Storytelling finde, weil ich habe das dann durchgespielt und war super happy. Ich bin super froh, dass ich das durchgespielt habe und das alles selbst sehen konnte und wertschätzen konnte, weil in dieser letzten Area war ich wirklich wie so ein kleines Kind mit großen Augen so, wow, holy fucking shit, sowas habe ich noch nie in einem Spiel gesehen. Und ich finde die Technik auch so überragend. Das ist eines der hübschesten Spiele, das ich je gesehen habe.
Wobei also, ich gelesen ja. habe, dass Leute gesagt haben, das sieht sehr gedowngraded gegenüber einigen der ersten Trailer aus.
Ja, wenn dann, also...
Die habe ich jetzt nicht im Kopf.
Das weiß ja, ich auch nicht. Aber es nicht. Also ich wüsste nicht, aus. Es ist eines der schönsten Spiele, das ich für mich seit langer Zeit gesehen habe. Deswegen, also weil zum Beispiel, ich habe dann das Dead Space gesehen und dachte mir so im Vergleich, ich fand Scorn jetzt schon mal nochmal ein bisschen echt? Hübscher. Ja, aber Scorn hat halt auch keine Charaktere, die sie groß animieren, ja, bis dieser ja, First Person ist nochmal ein bisschen aber, was anderes.
Um mal auf die Monster Design zurückzukommen, weil ja, dieses ja. erste Monster Design, du hast es vorhin als irgendwie Zombie Chicken oder so bezeichnet, ja. Weil wenn schon die Umgebung mich an Giga erinnert, dann denke ich natürlich auch an irgendwie Alien und eines der besten Monster Designs aller Zeiten. Ja. Und dann sehe ich das. Und da habe ich nun mal gar keine Angst vor. Nee. Also das sieht eher albern aus. Gibt es denn noch andere Monster-Designs, wo dann ein bisschen mehr... Nee.
Es gibt ein größeres, glaube ich.
Das ist ne? super geil. Ja, das ja. ist kein, aber das ist kein Monster, das ist halt auch nur Umgebung. Mhm. Also damit interagierst du nicht. Es gibt okay. drei Monster, gegen die du antrittst, und die sehen alle so aus. Die sind halt auch alle Teil des gleichen Dings, weil diese Monster, die du siehst, sind ja einfach nur die Umgebung, die aus vielen kleinen, stellt euch ein Kettenglied vor, und jedes dieser Monster ist eines dieser Gliedstücke einer großen Kette. Und das finde ich halt super cool, dass du regelmäßig da durchrennst und halt siehst, wie die Wände sich bewegen, ne, und so bla, und dann machst du halt die Wände kaputt und dann droppen da drei dieser Wandstücke raus, und das sind dann die Monster. Die Idee finde ich da sehr cool. Aber es sind halt einfach, hier ist so ein kleiner Hund, hier ist so ein kleines Chicken und hier ist so ein etwas größerer Hund. Das sind die drei Monster, die es da gibt. Also fand ich rein negativ. Es gibt noch einen Bosskampf, der ein ganz anderes Design hat, der aus spielerischer Sicht wieder also auf einer Ebene furchtbar ist, die ich respektieren kann, weil ich einfach nicht verstehe, wie man da ankommt, wo sie aber angekommen sind.
Ich finde, es wirkt voll so, als ob die sich bei der Entwicklung irgendwie 10-mal umentschieden haben, aber die vorherigen Sachen sind alle trotzdem noch im Spiel. Nee,
die haben in einem Board-Meeting sich alle auf die Schulter geklopft und gesagt, geil, wir haben uns die Grafik, die haben wir schon mal, ne, HR Giga finden wir alle cool, und dann sagt irgendeiner, was machen wir für ein Gameplay? Und dann hat jeder gesagt, so Shooter wollen wir nicht. Puzzle, nee, aber nicht so richtig. Und wenn wir Puzzle machen, dann sind die aber alle super nervig. Dann gibt's irgendwie, wollen wir Schleichen machen? Nee, können wir nicht. Und jetzt ist das so ein ganz seltsamer Mischmasch, der, ich könnte es gar keinem Genre zuordnen, muss ich tatsächlich
sagen. Ich würde sagen, das ist ein Mist. Ist ein Mist-Spiel mit Mist Gegnern zwischendurch.
Spielt sich super anders. Ich dachte ja auch, es wäre Mist, aber die Rätsel in Mist sind nochmal sehr andere.
Ja. Die sind noch viel komplexer und auch mehr in der Umgebung verankert. Das Komplexe hier kommt ja nur dazu, dass du in einem eigenen Bildschirm bist mit diesen Mini-Schieberätseln. Ja,
und halt teilweise viel Hin- und Herlatschen.
Aber genau dieses Hin- und Herlatschen, ich drücke auf einen Knopf, dann passiert irgendwas, was ich noch nicht verstehe. 10 Minuten später verstehe ich, was die Maschine macht. Da habe ich so ein bisschen mit Mist connected. Aber dann hast du ja eben auch die Gegner da drin, was dann wieder kein
Sinn ist. Es ist vor allen Dingen genau das Spiel, was ich erwartet habe, ne? Was man aus den Trailern schon sieht. Es ist leer, es passiert wenig. Ich finde es tatsächlich, was du sagst, das ist, wenn man gerade zum Ende kommt, und ich habe mir ja so ein paar der Explained-Videos, die dann auch kursieren, angeguckt und merkte, ja, zieht das Spiel so ein bisschen die Faszination, dass du mehr und mehr entdecken möchtest und dass du dir das selbst zusammenpuzzelst. Ich hatte für mich das Gefühl, das macht mir keine Freude. Ich fand das alles ultra belastend. Und hatte da auch, bei mir ist nie dieser Funke angegangen, wo ich dachte so, interessant.
Ja, da sondern hat stattdessen halt nichts.
Sondern stattdessen eher dachte ich so, das ist wieder so eine von diesen Firmen, die unbedingt anecken wollen. Ne? Am Anfang siehst du so eine große Leichengrube, dann siehst du ständig irgendwelche Gedärme und Schleim. Und irgendwann sind dann ja auch Neugeborene, die du in eine Saftpresse packen musst, mit dabei. Und da merkte ich,
ich finde, dafür ist es dann aber fast nicht extrem genug, dass ich dem das jetzt vorwerfen würde, weil das ist so das, was ich, wo ich immer dran denken muss, bei Outlast.
Ja, bei Outlast ist für mich genau,
Agony ist ein gutes
genau,
Beispiel,
ist genau diese Art von Horror für mich, dieses, okay, wir sind jetzt einfach nur eklig und guck mal, wie krass, und dann steckt da nichts dahinter, und das, was du sagst, Robin, klingt jetzt so, als ob da schon sehr viel dahinter steckt.
Es ist viel Interpretationsmöglichkeit
genau. Ne?
Und aber da musst du Lust drauf haben, und
das war bei dem Spiel. Ich sehe das voll, wenn das bei euch nicht passiert ist, dann kann ich mir sehr schwer
aber ich habe da ja voll Lust drauf.
Nein,
das Ding ist mir.
Du Lust drauf hast, aber das Spiel hat da ja anscheinend nicht mit dir connected.
Naja, es wirkt für mich wie ein Spiel, das hat halt seine coole Welt, und das hinter der Welt steckt dann, wenn ich dir da einfach Glauben schenke, eine coole Geschichte. Aber es liegt mir so viele Stolpersteine in den Weg.
Ja, sein ich habe zu jeder Zeit dagegen
angekämpft. Gameplay-Konstrukt, ja, genau, ist ein Kampf.
Vor allen Dingen diese Interpretationsoptionen werden dir erst ermöglicht am Ende. Also das, was ich auch diesen Videos entnommen habe, ist, dass du erst ab dem Punkt, wo ich gerade bin, also in der Hälfte des Spiels, ne, wo ich gesagt habe, so, dass jetzt dieser zweite Tower ist, wo du dann mehr Kämpfe hast, da kommen ja dann so die Aspekte, die dann langsam das aufmachen. Vorher ist es einfach nur Schleim, Glibber und Welt. Und dann ergeben sich so andere Dinge, die dann die Möglichkeit ergeben, wo kommt das her? Was ist das für eine Welt? Dann siehst du so diese Murals an der Wand, die so ein bisschen was erklären. Aber das ist zu spät. Also bis zur Hälfte.
Mir ging es da aber wirklich ein bisschen anders, das muss ich da wirklich betonen. Weil bei mir war es dann, also ich bin dann in diesen Area gekommen, wo dann halt diese Monster mehr werden, ne? Und hab dann, also ich hab dann direkt mit, ich muss sagen, das war vielleicht auch das besonders hilfreiche Umgebung für dieses Spiel, weil ich war halt mit meiner Partnerin dort und wir hatten beide voll Bock da drauf und wir haben dann ganze Zeit geredet, okay, das könnte, oh, was ist das? Und ich bin dann in dieses Area gekommen, diese fleischige Areale, wo dann wirklich diese Monster auch kommen und so, hab mir sofort, ah, guck mal, das ist doch jetzt irgendwie eine externe Force, die hier reinkommt und dann hatten wir vorher die Zivilisation, die das versucht und scheinbar ist jetzt hier Zeit vergangen, die wurden übernommen. Also auf dieser Ebene war das dann für mich, wo ich dann dachte, da ist jetzt quasi ein, in Anführungszeichen, Plot für mich, der passiert, weil ich mir so beginne, die Welt zusammenzusetzen. Und das hat bei mir, das ist mir von Anfang an passiert. Also sobald er da hin und her schneidet zwischen diesen beiden Perspektiven ganz am Anfang, war ich sofort so, okay, ist das der gleiche Charakter?
Aber dieser Art Gedanke hatte ich auch schon, dass ich mir einerseits frage, wer bin ich und bin ich nur eine Person? Und ich bin hier, ich begegne offensichtlich, bin schon mehreren Fraktionen begegnet. So.
Ja.
Aber es war mir noch nicht genug.
Ja. Weißt du? Also viel mehr wird es nicht, würde ich sagen. Also es ist, dieses letzte Gebiet ist einfach schon nochmal, rekontextualisiert das alles sehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen Punkt gibt, wo das Spiel quasi sagt so, bam, und alles ist eigentlich so, oder es öffnet das nochmal ganz doll. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich da deine Meinung noch groß ändern lässt, weil du auch halt, du kommst noch zu den frustrierendsten Gameplay-Sektionen. Okay. Das gemeinsam. Vielleicht
gucke ich mir dann auch eher ein Video.
Ja, also wenn ich, glaube ich, ich habe selten ein Spiel gesehen, bei dem ich so sehr sagen würde, also guckt euch ein Video an.
Ich muss da aber auch sehr an Soma denken, das irgendwann gesagt hat, wir patchen jetzt was rein, damit du die Encounter umgehen kannst. Ja. Vielleicht bekommt ja Scorn auch
das
so ein Patch.
Das wirkt halt alles so komisch.
Ja, nichts mehr da, dann bleibt gesehen. Nichts mehr.
Naja, doch, die Umgebung halt, das, was ich daran mag. Ne?
Dann kannst du dir aber auch ein Buch von H.R. Giger holen und das durchblättern.
Nee, weil du hast ja keine zusammenhängende, ne, in dieser Form Geschichte, die dir erzählt wird, weil das mag ich voll an diesem Spiel. Du bist ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, mit einer Ausnahme, aber ansonsten erkundest du quasi am Stück diese Umgebung. Es gibt keine Ladezeit dazwischen. Du fährst dann mit irgendwelchen Aufzügen oder sonstigen Gefährten durch die Gegend. Alles ist miteinander verbunden und du bekommst voll das Gefühl für diese Welt. Am Anfang bekommst du auch so einen Überblick, wenn du draußen bist, ja, über dieses Konstrukt, das du da durchläufst. Bist immer mal wieder draußen, bekommst wieder einen Eindruck davon, wo du da jetzt bist in diesem Konstrukt. Und das hat mir so ein ganz wunderbares Gefühl für die Welt gegeben. Wie gesagt, ich freue mich voll darauf, diese Artbook mal durchzugucken. Mehr Ideen für diese Designs zu bekommen, aber bin auch der Meinung, dass diese Leute, also es wirkt ein bisschen so, als ob die selbst seit 20 Jahren kein Spiel gespielt haben und irgendwie so diverse Weisheiten noch von den 90er Jahren mitgenommen haben, oder es fehlt.
So lange arbeiten sie ja noch nicht dran, aber Arbeitsblindheit ist das, glaube ich.
Arbeitsblindheit, es könnte eine Fehlinterpretation sein von, es ist jetzt frustrierend und schwer und das ist cool, weil es mir, weil es die Angst macht oder so, aber Frustration ist nicht Angst machen. Frustration
soll das nicht große Probleme in der Entwicklung gehabt haben? Das wurde doch immer wieder gemunkelt.
Also es war jetzt halt, glaube ich, 8 Jahre oder sowas in Entwicklung. Ich glaube, 2017 war der Kickstarter davor, ich glaube, oder seit 10 Jahren knapp. Genau. Das hat halt viele Phasen durchgemacht. Mhm. Sie haben quasi als ganz kleines Team dran gearbeitet, dann hatten sie den Kickstarter, dann haben sie ja Support von noch größeren Firmen bekommen nach dem Kickstarter. Mittlerweile arbeiten da 50 Leute dran. Also es ist ein Spiel, was sich sehr verändert hat im Laufe der Jahre. Es wirkt halt wie eine Zusammensammlung von vielen, vielen Ideen und Konzepten, die alle nicht so ganz zusammenpassen. Für mich, außer die Spielwelt, die mich tatsächlich sehr positiv so drauf zurückblicken lassen. Ich habe da ganz viel, ich habe das am Samstag durchgespielt und am Sonntag immer noch viel, ganz viel drüber nachgedacht. Und
aber du würdest es jetzt nicht nochmal spielen,
oder? Ich habe den Anfang nochmal gespielt tatsächlich, einfach um nochmal den Anfang zu sehen, weil der ein bisschen rekontextualisiert wird. Okay. Aber jetzt das komplette Spiel, nein. Also ich glaube, es wäre ein sehr einfaches, das nochmal zu spielen, weil sobald du weißt, was du machen musst, kannst du an allem vorbeirennen und drückst einfach nur die Knöpfe. Dann hast du es, glaube ich, in einer Stunde durchgespielt. Aber da weiß ich jetzt nicht, was mir das geben soll. Also ich würde dann am ehesten auch mir ein 4K-Video davon anmachen und mir das angucken. Oder einfach, vielleicht ist die beste Art, dieses Spiel zu konsumieren, auch das Artbook. Das könnte auch passieren. Ja,
möglich. Na gut, das war Scorn. Schleim, Glibber und Welt, hat, glaube ich, David
gesagt. PC und Series XS.
Genau. Wir kommen zu ein paar anderen Spielen, die David noch gespielt hat. Unter anderem ein, ja, ich weiß gar nicht, Adventure ist eigentlich falsch, ne? Aber das kannst du uns gleich erzählen, nämlich Sunday Gold. Mhm. Was, wobei handelt es sich denn bei Sunday Gold?
Sunday Gold ist eine Mischung aus so verschiedenen Ansätzen. Ich hatte eine schöne Review gesehen, die hat es am besten beschrieben. Was ist, wenn Disco Elysium, Persona 5 und Guy Ritchie zusammen in eine Bar gehen?
Wow. Wow.
Weil es vermischt, ich hatte jetzt immer wieder gelesen, Escape Room Mechaniken, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es ist halt ein Adventure. Was stimmt, ist, dass immer wieder so Situationen passieren. Du spielst drei Gangster, die sind in so einem dystopischen London des Jahres, glaube ich 2070 oder so, sind die unterwegs und wollen sich gegen so einen großen Konzern, wollen die sich auflehnen. Und dafür brechen sie dort ein, wollen Daten klauen und du kommst dann in so Situationen, wo du dann in so einem Raum drin stehst und musst alle möglichen Rätsel lösen. Ab und zu gibt es mal ein Minispielchen. Und das Ganze sieht aber fantastisch aus. Also es hat einen Look wie bei Disco Elysium und es macht auch noch was anderes, nämlich es hat rundenbasierte JRPG-Kämpfe wie in Persona 5. Die sehen auch super stylized aus. Generell ist es ein Adventure, das dir mit Aktionspunkten kommt, was ich auch ganz komisch finde oder fand am Anfang. Also zum Beispiel gleich das erste Rätsel, da musst du so eine Brechstange aufnehmen und dann steht da so, drei Aktionspunkte werden verbraucht. Ich dachte, hä? Und was ist, wenn ich keine Aktionspunkte mehr habe in einem Rätselspiel? Weil üblicherweise klickt man ja auch so ein bisschen umher. Und tatsächlich beendet man dann eine Runde, wenn man damit durch ist. Und das Spiel würfelt dann Chancen aus. Je nachdem, wie diese Chance oder das Ergebnis des Würfels endet, kannst du in so einen random Kampf hineingezogen werden gegen Sicherheitskräfte zum Beispiel. Und dann gibt es dann diese rundenbasierte Kämpfe und kannst aufleveln, gibt es neue Fähigkeiten. Der eine ist zum Beispiel Heiler, der andere kann dann besser Schlösser knacken. Und weil das aber nicht nur fantastisch aussieht, sondern auch die Dialoge, also gerade das Gebanter zwischen den Charakteren, ist brillant geschrieben. Also mit das beste Writing, was ich dieses Jahr gelesen habe.
Sind die eingesprochen oder?
Ja, auch das Voice Acting ist fantastisch. Ne? Und es gibt hier diesen grumpy Anführer, der sich häufig streitet mit den anderen beiden. Und dieses Miteinander ist einfach ganz fantastisch. Auch die Geschichte, muss ich sagen, ist nicht nur humorig, sondern ebenso wie auch bei Guy Ritchie hat so Aspekte, wo du denkst, das ist aber ganz schön auch, ne, es ist ein straightforward Gangster-Ding auch dann irgendwie. Und es passiert halt eben immer wieder so, dass du in so Areale reinkommst und dann musst du dann kleine Aufgaben errätseln. Gleich die erste ist, du nimmst jemandem einfach nur die Brechstange ab, gehst dann, um in eine Bar hineinzukommen, musst du durch den Hinterhof gehen, da ist dann aber ein Bouncer, den erstichst du dann, also dachte ich auch so, direkt mal Mord gleich, gleich am Anfang und der Charakter so, endlich ist der weg. So, interessant. Das macht aber Freude. Ich muss sagen, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Also für mich ist es das bessere Adventure im Vergleich zu Return to Monkey Island, weil es frischere Ansätze hat. Die einzige Sache, bei der ich gemerkt habe, dass sie nicht so ganz passt, ist, das sind diese rundenbasierten Kämpfe, weil ich dachte so, es ist ein nettes Gimmick, aber dem Spiel, das ist definitiv in diese Richtung entwickelt worden. Wir wollen eine schöne Geschichte mit tollen Sprechern erzählen und wir haben diese Rätselmechaniken. Du merkst auch die verschiedenen Ansätze an die Rätsel, ne, wenn du dann auch manchmal so einfach so Quicktime-Events löst und alle möglichen Dinge machst oder dir irgendwelche Codezahlen merken musst. Da haben sie viel Energie reinfließen lassen und dann hatte irgendjemand im Team noch die Idee, lass mal noch diese Kämpfe reinmachen. Und die sind aufgrund der Anzahl an Möglichkeiten, die du in den Kämpfen hast und Skills gar nicht wirklich, okay, ne? Also einfach irgendwann, sehr limitiert irgendwann mehr, ja, und sie dauern auch sehr lange. Also ich, okay, fand gerade gegen Ende hatte ich so das Gefühl, boah, das zieht sich aber ganz schön. Und die sind dann auch gar nicht mal so easy, ne? Muss man auch dazu sagen. Und ich merkte, eigentlich würde ich jetzt gerne lieber weiter rätseln und eigentlich, mhm, würde ich den Leuten lieber wieder zuhören, wie sie Dinge erzählen. Aber irgendwie, glaube ich, wenn die Kämpfe nicht drin gewesen wären, hätte ich das auch schade gefunden. Es ist eine interessante Mischung, die ich so, mir ist nichts eingefallen, was in diese Richtung gehen würde. Deswegen möchte ich das jedem empfehlen. Und ich hatte das gestern bei Twitter geteilt und da haben ganz viele gesagt, allein der Look und die Musik und auch das Voice Acting, das ist ja fantastisch und deswegen kann ich da, glaube ich, schaut euch mal den Trailer an, dann wisst ihr, ob das was vielleicht, ja, für euch ist.
Es ist ein interessanter Genre-Mix, aber die Gefahr ist natürlich immer, wenn du zwei Sachen miteinander vermixt, die man normalerweise nicht miteinander vermixt, dass eine dieser Sachen nicht so richtig funktioniert.
Mhm, ja, genau.
Und das scheint ja jetzt mit dem JRPG-Aspekt ein bisschen zu stimmen. Wobei ich ein Monkey Island mit JRPG-Kampfsystem irgendwie interessant fände. Obwohl nachdem schon Monkey Combat nicht funktioniert hat.
Escape from Monkey Island.
Das würde ich jetzt aber nicht als JRPG-Kampfsystem bezeichnen. Nee,
das ist ja, lass uns nicht über Monkey Combat reden.
Nee, aber viele Adventures sind so, ne, ich habe ein bisschen das Gefühl, das merkst du auch immer wieder, es gibt auf Steam alle möglichen Adventures, die so unter dem Radar durchkommen. Ich versuche da mal so ein bisschen ein Auge drauf aufzuhalten, weil ich immer hoffe, dass mal so eins dabei ist, was mir nicht durch einen speziellen Look, weil es jetzt Pixel-Look ist oder weil es irgendwie spezielles Setting hat oder so, sondern hier ist mal die Idee eine ganz neue und das Genre wird ein bisschen ausgetestet. Und das ist dann doch mal, fand ich erfrischend.
Das passiert selten. Ich glaube, am ehesten so eine Entwicklung haben mal Telltale durchgemacht, wo sie immer mehr in Richtung Entscheidungen und weniger Puzzles gegangen sind. Aber dann ist eigentlich schon fast wieder ein neues Genre draus entstanden.
Ja.
Weil wenn ich Bock habe auf ein Point-and-Click-Adventure, habe ich halt schon eher Bock auf sowas wie halt Monkey Island. Aber genau, das ist nochmal eine andere Diskussion.
Crazy cool aus Sunday Gold.
Sunday Gold sieht super aus.
Hat aktuell 50 Reviews auf Steam. Also ich glaube, sehr gut, dass du es mal hier nennst. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm.
Gibt es, glaube ich, auch nur auf PC bisher.
Gibt es nur auf Steam,
aber wird sogar von Team 17 gepublished. Mhm,
genau, also. Ich bin auch nur drauf gekommen, ich folge ja so einigen News-Seiten, die jede Woche so posten, was für Indie-Games, und dann bleibt dein Auge an diesem Titel natürlich hängen. Und dann sah ich die Reviews, die ersten, und dachte, oh, ist scheinbar auch spitze.
Ich freue mich auch, dass wir das mal gesehen haben.
Ich freue mich auf dieses Demon's School, oder wie das heißt, was auch so Persona-artig ist und dann aber auch diese so ein Kampfsystem hat. Und das hat auch einen super geilen Artstyle. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Okay, aber schon mal eine Empfehlung für Sunday Gold. Auf Steam gibt's das.
20 Euro.
Genau, 20 Euro. Und dann hast du noch ein Spiel.
Nein, 19,99.
Entschuldigung.
Hast du noch ein anderes
Spiel?
Nein,
es kostet 21,99 und ist gerade im Angebot für 19,79. Mann.
Gut, dankeschön. Investigativer Journalismus. Du hast noch ein weiteres Spiel gespielt namens Asterigos Curse of the Stars. Das kommt aus Taiwan. Mhm. Und mit dem habe ich auch schon ein bisschen geliebäugelt, weil das erstaunlich gut und hochwertig produziert aussieht. Mhm. Und aussieht wie ein Mix aus Phoenix Rising oder wie das hieß, von
Immortals Phoenix Rising,
so. Und ein bisschen Souls Gameplay.
Genau, also es wird eigentlich, ich hatte das jetzt mehrfach im Vorfeld gelesen, dass es das nächste Souls-like sei und es spielt sich zu weiten Teilen so. Aber es ist entwickelt worden von Leuten, die Souls-Spiele nicht verstanden haben.
Oh no.
Also nur mal, um ein Beispiel zu nennen, es gibt alle möglichen Abkürzungen, die du in dem Spiel freischalten kannst, die du nicht brauchst. Also das ist das absurdeste
Feature. Wie bei Jedi Fallen Order, cool.
Genau. Also du kommst, die Regionen sind relativ geradlinig aufgebaut. Man muss dazu sagen, es ist relativ viel Backtracking auch erforderlich, weil du im späteren Spielverlauf noch mal in die Areale zurückkehren kannst. Aber da ist es eigentlich, weil du auch alle möglichen Checkpoints hast, zu denen du auch schnell reisen kannst, völliger Quatsch, dass ich dann am Ende des Levels eine Tür öffnen konnte, die mich in einen Gang hineinführt, in den ich nie wieder hineingehen muss. Und das hat so diesen völlig gegenteiligen Effekt, wie bei den Souls-Spielen. Bei den Souls-Spielen ist es so, dass du eine Tür öffnest und denkst so, boah, hier bin ich jetzt, krass. Mhm. Und in diesem Spiel habe ich die Tür geöffnet und dachte, was soll ich denn hier jetzt? Mhm. Also es war ganz weird.
Also passiert das dann, dass du zurückgehst und dir so denkst, ja, aber hier ist ja gar nichts Neues?
So nee, es ist eher so, dass du folgst einem linearen Pfad und auf der, in der Mitte des linearen Pfades siehst du eine Tür. An der läufst du vorbei, weil da dran steht, diese Tür kannst du nur öffnen, wenn. Sondern auf dem linearen Pfad kommen dann alle möglichen Checkpoints, die, zu denen du schnell reisen kannst. Und ganz am Ende kannst du diese Tür öffnen. Und die führt dich dann wieder ganz an den Anfang, zu dem du aber nie wieder musst, weil du ja vorher, also du hast ja danach schon weitere Checkpoints freigeschaltet.
Okay, verstehe.
Das heißt, sie tun so, als würde mir das irgendwas erleichtern, was es nicht tut, weil ich alle möglichen anderen Checkpoints freigeschaltet habe. So, also nee, das
klingt nochmal schlimmer als Jedi.
Also das ist absoluter Quatsch. Man merkt, da sind ganz viele Ideen drin oder beziehungsweise sie versuchen so ein bisschen was, also das spielt in der Antike, also griechische Antike, sind auch so Minotaure kämpfst du dann und das Monsterdesign, muss ich sagen, gefällt mir noch am allermeisten, auch die Bosse, wobei auch da haben sie echt sehr genau hingeguckt, was die Souls-Spiele gemacht haben. Es gibt zum Beispiel einen Krieger, der hat so einen Löwen auf der Schulter, ne? So, das erinnert mich stark an einen der letzten Elden Ring-Bosse. Und tatsächlich kann, also das ganz
weird. Sehr lustig. Da muss ich bei Scorn auch immer wieder dran denken, aus einem Grund, den ich jetzt nicht spoilen will. Und in Soulstice hat man auch so einen Geist auf seiner Schulter. Ja. Muss ich auch mal dran denken. Das ist gerade groß im Kommen.
Ja, und das ist, es sieht aus, du hast es richtig gesagt, mit Immortals ist es so grafisch ungefähr verknüpft. Weil das ja auch so in der Antike spielte und dann hast du hier alle möglichen Waffen, die du schon von Anfang an zum Teil freigeschaltet hast und du kannst dann in so einem großen Radialmenü kannst du dann Kombos freischalten. Ich fand die Kämpfe schwankten zwischen banal bis hin zu völlig over, also total overtuned. Ich fand einige sehr, sehr schwierig, weil ich auch fand, dass sie auch da wieder ein bisschen daneben gegriffen haben, was diese, zum Beispiel die Ausweichrolle, die du hast, wie nennt man nochmal diesen komischen Sweet Spot, den man da hat?
Invincibility Frame?
Genau, Invincibility Frame. Und diese Invincibility Frames sind mir bis zum Ende des Spiels, und ich habe wirklich 25 Stunden oder so daran gespielt, ist mir nicht klar gewesen, wie der aussieht. Und das muss ich sagen, das kriegt Souls von Anfang an hin, dir zu erklären, wann und wie und in welcher Form bin ich angreifbar.
Okay. Aber was? Ansonsten ist das Kampfsystem einfach ausweichen, leichter Schlag, schwerer Schlag? Oder wie muss ich es
genau, und dann unterschiedliche Kombos auslösen. Es gibt ein komisches System, wo du, du kriegst vier verschiedene Elemente, Blitz, Feuer, Eis und was war das letzte? Astral. Und die sollen irgendwie damit auch verknüpft sein mit den, Schwächen, die die Monster zum Teil haben. Das Ding ist, habe ich nie gewusst, wann ich welche davon einnutzen. Also es ist nicht so, dass du die taktisch oder strategisch einsetzt, weil klar, irgendwann kommt dir mal so ein Feuerdämon entgegen und dann habe ich auf Eis gewechselt, aber bei den ganzen anderen Standardgegner, und dann gibt es eine ganze Menge von, ist mir gar nicht klar geworden, haben die jetzt Schwächen? Es ist nie irgendwie angezeigt worden. Und das sind so viele Ideen, die da nicht zu Ende gedacht wurden und so viele Anleihen von Souls, die nicht funktionieren, dass ich immer wieder dachte so, oh, das ist ehrlich gesagt kein gutes
Aber
Spiel.
Hat sich das dann einfach so weggespielt, dass du dann gesagt hast, ich spiele es jetzt trotzdem so lange?
Ja, also das, was gut funktioniert, ist, dass also die Kämpfe haben einen gewissen Flow und du kommst relativ schnell durch. Dann gibt es natürlich wieder Upgrade-Mechaniken, weil du bei von jedem Gegner irgendwelche Ores oder Slaps oder so bekommen kannst und damit kannst du dann deine Waffen aufrüsten. Gegen Ende wird es dann natürlich so, du musst auch viele Geheimnisse dann oder Secret Areas lüften, damit du dann halt auch so die ganz hohen Upgrades machen kannst. Und das haben sie sich schon abgeguckt. Ich wollte auch immer sehen, was kommt als nächstes für ein Boss, weil sie ein paar nette davon haben. Ich fand einige Areale übertrieben leicht und einige übertrieben schwer. Und dadurch war es so, durch die Frustration wurde man irgendwie so durchgetragen. Ich muss sagen, ich hatte jetzt im Vorfeld, bevor ich hierher gefahren bin, habe ich gedacht, ich muss noch mal gucken, wie hieß die Hauptfigur? Oder überhaupt Figur, ne? Also die Hauptfigur hieß Hilda, das fiel mir dann wieder ein. Aber ich kann euch von der Geschichte nichts sagen. Nichts.
Also, hat es denn direktes Storytelling? Also gibt es Cutscenes und den ganzen...
Genau, es gibt Cutscenes, die wirken auch immer wieder, es wirkt sehr holprig. Du merkst, dass es technisch nicht ausgereift ist. Also okay. Die allerletzte Sequenz zum Beispiel ist immer kurz davor abzubrechen. Da wird einem dann nochmal erzählt, was machen die Figuren jetzt nach dem Ende. Und das ist so in Standbildern erzählt. Und zwischen den Standbildern gibt es dann immer, bricht es immer ab. Das fand ich ganz komisch. Und es gibt mehrere Elemente davon. Also die Umgebung poppt immer wieder rein. Also du kannst dich zum Teil umdrehen und das Gras verschwindet. Und das gibt es immer wieder, obwohl die Grafik jetzt nun wirklich nicht, das ist nicht viel, was da an Leistung verlangt wird. Gab es Situationen, wo Charaktere eingefroren sind und dann konnte ich nicht mehr weiterspielen, musste neu laden. Die Idee war irgendwie nett, eben genau das zu vermischen, nämlich dieses Actionlastigere, was Immortals gemacht hat, mit ein bisschen Souls-ig, aber du merkst, das funktioniert gar nicht. Das können, und das ist bei diesen Souls-like-Titeln ja so, das sieht man immer wieder, das können nur ganz wenige. Und das hier ist ein Spiel, das gehört nicht dazu. Da habe ich mich ein bisschen geärgert über den Preis, den ich da bezahlt habe. Du hast es hier offen.
Ein bisschen mehr als 30
Euro. Der Preis von Asterigos Curse of Stars beträgt 31,49 Euro im Angebot bei Steam, regulär 34,99 Euro.
Dankeschön. Ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt und ja, war so 25 Stunden beschäftigt. Es ist nett, aber das ist eins von diesen Spielen, wo ich hinterher, als ich auch durch war, dachte ich so, ich habe richtig gemerkt, dass ich einen Jieper habe auf ein Spiel, ich wollte gerne weiterspielen und dachte so, jetzt Immortals oder jetzt Elden Ring. Eins dieser beiden Spiele hätte ich gerne gespielt und ich habe aber so einen billigen Taiwan-Klon in der Mitte spielen müssen, der gerade immer mal wieder, deswegen habe ich ihn auch gespielt, der kommt immer mal wieder in einigen Videos vor, weil er eben wertig genug aussieht.
Vielleicht aber ist Clash dann etwas für dich in einigen Monaten.
Clash?
Ja, der dritte. Das ist ganz anders. Nee, ist auch ein Souls-like.
Das ist gar nicht so. Ja, naja, aber allein stilistisch und spielerisch finde ich, ist das schon was.
Das ist der dritte Teil von Xenoclash, der jetzt in Third Person ist und ein Souls-like ist. Und da kam es Demo von und die war überraschend gut.
Okay.
Ja, ist ein sehr interessant aussehendes Spiel auf jeden Fall.
Ja, ihr hattet neulich Valkyrie Elysium.
Ja, das hat halt auch diese Elementarschwächen bei den Gegnern, aber das zeigt sie dir einfach über den Gegner an. Deswegen weißt du immer, wogegen die schwach sind. Und das Kampfsystem ist da die große Stärke, aber das Ganze drumherum ist so. Da gibt es einfach nicht viel. Und dadurch wird es zu einem Grind.
Ja.
Und das ist dann schade. Und es ist auch sehr schade, dass du hier bei Asterigos dann sagst, okay, es fühlt sich dann eher an wie so ein vielleicht ein bisschen uninspirierter Klon oder so, der zwar ganz okayes Pacing hat, aber
die Monster sind, also es gibt zum Beispiel so Minotauren, die haben so einen großen Baumstamm in der Hand und die haben ein derartiges Tempo bei ihren Attacken, dass es mir sehr schwer fiel, zu berechnen, wann muss ich was machen. Zuzüglich zu den Invincibility-Frames, die ich nicht richtig im Griff hatte. Und da merktest du, an allen Ecken und Enden haben sie das nicht durchdesignen können. Das
Feintuning irgendwie.
Und dafür ist das Spiel zu teuer.
Na gut, wir haben noch eins. Da bin ich sehr gespannt, wie da das Balancing ist und das Kampfsystem, nämlich bei Disney Dreamland Valley. Das hast du auch gespielt, aus Gründen.
Das habe ich auch ein bisschen gespielt. Also ich kenne so eine halbe Stunde. Ja, weil das sieht cool aus grafisch und ist halt ein Animal Crossing-Spiel.
Aber, warte mal.
Ja.
Das kommt doch von Gameloft, oder?
Ja.
Ist das nicht das? Ja, das war so der Grund, weshalb ich, weil ich habe nämlich, meine Erfahrung mit dem Spiel war auch, ich sehe den Trailer, ich denke mir so, oh, das sieht ja interessant aus und dann habe ich gesehen, es kommt von Gameloft.
Aber das war der Grund, warum ich es runtergeladen habe, weil ich mir dachte, ein Konsolenspiel, das keine Pay-to-Win-Mechaniken in dieser Form nutzt und einfach auch nicht auf Mobile erscheint, von Gameloft, da bin ich interessiert. Aber David kann mehr sagen.
Ja, es ist halt wie Animal Crossing. Du kommst in so einer Spielwelt an und die musst du erstmal in Schuss bringen, musst dann verschiedene Gebäude bauen und dann laufen Disney-Figuren da rum. Und die geben dir diese Quests. Mickey, Minnie, Donald, Goofy. Genau. Und ich habe da wirklich eine Woche lang, habe ich jeden Tag, auch jeden Morgen, habe ich mich eingeloggt, um so meine Chores abzuarbeiten. Weil das hat schon einen gewissen Suchtfaktor. Es ist aktuell, das ist so ein bisschen komisch, weil das nicht richtig kommuniziert wird. Es ist eigentlich eine Early Access Fassung. Das wird nur auf Steam irgendwie so kommuniziert, aber auf der Xbox im Game Pass zum Beispiel lädt es runter und da ist das dann einfach, hat man das Gefühl, es ist ein fertiges Spiel.
Haben die dann nicht eigentlich auch ihr Game Preview?
Genau, das gibt's da auch, aber das nutzt das nicht.
Das nutzt es nicht.
Oh, und es gibt's ja auch auf PlayStation und die haben kein Game Preview-Mechanik.
Und da Es gibt so ein Schloss, so ein Disney-Schloss, in das führt dich dann Merlin, ich glaube aus Die Hexe und der Zauberer oder woher er kommt, rein. Und da siehst du ganz viele Türen, die noch verschlossen sind, in denen dann, wenn du die betrittst, sind das kleine Welten in sich. Zum Beispiel Wall-E, da landest du dann auf dem Planeten von Wall-E und dann holst du ihn da ab. Moana, heißt die Moana oder Vaiana? Ich weiß, ich glaube, in Deutschland hieß sie Vaiana.
Ja. Genau, bei uns wurde es geändert.
Genau, und die holst du aus ihrer Welt raus. Remy, diese Ratte aus Ratatouille, da gibt es eine kleine große Küche, in der du die Ratte dann erstmal triffst. Und die geben dir alle möglichen Quests. Die Hälfte davon hat mit Fetch-Quests zu tun, also sammle 25 Lehm, baue das, sammle so und so viele Münzen. Und was mich am Anfang sehr gefreut hat, war, dass es ein bisschen anders funktioniert als in Animal Crossing. Animal Crossing hat ja im Grunde, alles wird mit Münzen bezahlt. Ne, du musst dich dann musst sehr, sehr schnell sehr viel Geld aufbringen, um dein Haus zu erweitern. Und das tust du dann, indem du eigentlich letzten Endes mit Rüben, ne, also du musst dann auf dem,
zumindest eine der effizientesten
auf dem
Methoden,
Rübenmarkt spekulieren, oder du gehst auf irgendwelche Inseln und sammelst Skorpione und Vogelspinnen, was ich irgendwann sehr grindy fand.
Ja.
Und hier ist es aber so, dass du durch, sie haben so ein gewisses System, das nennt sich Dreamlight Shard System, wo du durch Aktionen, wie zum Beispiel so und so viel verschiedene Pflanzen hast du geerntet oder du hast dreimal geangelt, und dann bekommst du 100 Dreamlight-Punkte. Und zum Beispiel, um neue Areale in der Welt freizuschalten, musst du diese Dreamlight-Punkte nutzen.
Und die kann man sich jetzt nicht für echt kaufen?
Nee, und das fand ich, also gerade wenn man von Gameloft redet, dachte ich so, oh. Also da war ich sehr überrascht, dass sie gar nicht das benutzen, um dir das Spiel zu verschnellern. Man muss sagen, wenn sie das täten, dann wärst du da innerhalb von wenigen Tagen durch und das wäre dann wirklich Blödsinn.
Ja.
Und es anders als bei Animal Crossing hatte ich das Gefühl, dass dir nicht so viele Optionen gegeben werden, wie du auch diese Insel dann gestalten kannst. Das kann noch kommen. Ich würde vermuten, dass da noch viele Elemente kommen, weil es gibt ja unendliche Disney-Properties und du siehst jetzt schon, es sind in der Spielwelt unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel eine König der Löwen-Welt. Da gibt es noch keine Figuren aus König der Löwen und du kannst auch noch diese Sachen nicht benutzen.
Aber nur damit ich das richtig verstehe, in diesen Welten holst du dir nur deine Quests oder kannst du wirklich sagen, ich gehe in eine dieser Welt und baue da mein Haus? Weil das macht man doch, oder? Man baut doch ein Haus.
Du baust du hast von Anfang an ein Haus und dieses Haus steht an einer bestimmten Stelle. Ich bin mir relativ sicher, dass du das auch verschieben kannst, weil du hier alles verschieben kannst. Also es ist so ein bisschen, es gibt eine skurrile Mechanik. Du schaltest so Brunnen, Dreamlight-Brunnen frei und zu denen kannst du dann quickjumpen. Und dann gibt es immer wieder abgesperrte Areale. Du kannst zum Beispiel als eines der ersten Areale den Strand von Ariel, die Meerjungfrau, freischalten. Und der ist aber hinter einer Wand, es gibt so Dornen, die versperren den Weg und dann kommst du da nicht drüber. Oder es gibt auch so immer wieder Elemente, die du nur durch Quests, also es gibt zum Beispiel später Knochen in dieser König der Löwen-Welt, die kannst du nur, wenn du die Questreihe eines der Charaktere bis zum Ende spielst, kannst du diese Knochen auch irgendwann mit deiner Axt wegpickeln. Und das ist ein bisschen skurril, weil du diesen Brunnen kannst du verschieben und zwar in dieses Areal und dann einfach da reinjumpen. Was man. Entschuldigung.
Alles gut. Oh no. Das ist wie mit Robin einmal, der ist uns auch schon mal im Podcast halt gestorben.
Soll ich ein Wasser holen?
Nee, danke. Was den Progress auch so ein bisschen ad absurdum führt, weil du dadurch weite Teile auch überspringen kannst. Aber in diesen verschiedenen Welten bekommst du dann neue Fische, neue Erze und. Ach, das hat mich auf jeden Fall bei der Stange gehalten, aber und zwar mehr als bei Animal Crossing. Und du machst auch schneller Progress als in Animal Crossing, weil da hatte ich das Gefühl, dass du wirklich Wochen brauchst, um dahin zu kommen, wo du sein möchtest, weil du große Massen an Geld bekommen musst, um, wenn du das, so wie ich das damals gespielt habe, so klassisch spielst. Ne? Jemand gibt dir eine Quest und sagt, mach jetzt bitte, du musst deine Schulden zurückzahlen. Und ich so, oh Gott, ich habe Schulden. Ne? Ja. Und alle anderen sagen, who cares, ich baue jetzt meine Insel auf. Was natürlich auch erst Sinn macht, wenn du mehr und mehr Elemente dann mit Geld kaufst. Aber da ist halt sehr viel an das Geld gebunden. Und wenn du da nicht genug von hast in Animal Crossing, dann kann das ein sehr, sehr zäher Spielverlauf sein. Und das macht Dreamlight Valley nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das deshalb auch machen, weil sie halt einfach einen unendlichen Vorrat an Figuren und Welten haben, die sie nachschieben können. Es gibt jetzt schon einen Release-Plan für Dinge, die jetzt in diesem Jahr noch kommen sollen. Und ich bin mir sicher, ich werde da immer mal wieder reingucken, weil es ist drollig, es ist motivierend, ja. Und das ist ein Punkt, den du hattest du vorhin gesagt. Technisch ist es leider aktuell noch ziemlicher Schrott. Die Frames gehen immer wieder auf niedrigste Werte runter, auch auf der PlayStation oder auf der Xbox. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen ungenügend. Aber ja, kann man nur hoffen, dass sie daran arbeiten.
Ich glaube, standardmäßig läuft die PlayStation 5-Version trotz aber immer, also abgesehen von diesen Curtis mit 60 Frames, die Series X-Version aber nur mit 30. Ich glaube, das ist gerade die komische Situation. Ja. Ich habe mich gerade noch mal kurz ein bisschen, weil ich hatte noch im Hinterkopf, dass da was war, zu der Monetarisierungsstrategie belesen, ja. Weil ich ja gerade auch gesagt habe, dass es kein Free-to-Play ist, und das stimmt nicht so richtig. Es kostet jetzt gerade 30 Euro und das gibt's halt für PC, Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 und auch für die Switch. Kostet 30 Euro. Das Spiel wird dann aber nächstes Jahr, wenn es quasi komplett ist, Free-to-Play werden. Da muss man nicht mehr dafür bezahlen. Jetzt, wenn man es jetzt kauft für 30 Euro, bekommt man halt so ein Paket, wo auch Moonstones drin sind, und es gibt eine Premium-Währung. Das ist die Premium-Währung, mit der du dir Cosmetics kaufen kannst und so ein Battle Pass.
Irgendwie. Also die gibt's jetzt auch schon?
Die gibt's jetzt.
Aber nicht so richtig. Ich habe nicht verstanden, also es gibt so Events, wie in den meisten anderen Spielen, wie Call of Duty oder so, und in diesen Events kannst du mit diesen Moonstones verschiedene limitierte Cosmetics dir kaufen. Aber
es gibt noch irgendwie so ein Star Path oder so, was eine Battle Pass Äquivalent ist.
Genau, den du auch nur freischaltest, wenn du Moonstone investierst. Aber ich muss sagen, die Sachen, die du da freischaltest, sind halt A, rein kosmetischer Natur, und die waren alle hässlich. Es war alles Schrott. Ich dachte so, wer zur Hölle will da Geld investieren? Ja. Und es gibt viel zu viele Dinge an dem Spiel, die dich auf anderer Ebene motivieren. Ich bin mir da nicht sicher, ob dieser Ansatz greifen wird. So. Also ich glaube, die Leute werden eher darauf warten, was wird die nächste Welt, die sie implementieren.
Ich bin bei so Animal Crossing-Likes, die dann mit Mikrotransaktionen kommen, immer so ein bisschen skeptisch, weil wenn jetzt Animal Crossing Mikrotransaktionen hätte, würde ich es nicht spielen.
Ja.
Also diese Mobile-Version zum Beispiel von Animal Crossing finde ich ist einfach Teufelswerk im Wesentlichen, weil diese Kombination aus niedlichen Dorfbewohnern, die sagen, oh, schade, dass du lange nicht mehr da warst. Hier, bezahl auch für 5 Euro eine neue Bank.
Genau.
Das ist böse. Ja. Das ist einfach böse.
Für mich ist es eine große vertane Chance, denn Disney ist ja weitaus mehr, spätestens seit sie 20th Century Fox gekauft haben, als nur Disney-Figuren. Warum gibt es keine Welt von Stirb langsam? Warum gibt es keine Welt von Predator oder von Alien oder von Hellraiser? Alles Blödsinn.
Das wäre mal ein schönes Haus.
Das wäre, ne, also, hey, da ist Pinhead. Bring ihm 22 Lehm.
Und dann kommt Goofy in die Ecke.
Hallo, oh, Pinhead!
Gosh. Bring mir Goofys Kopf.
Das wäre super, ich würde mich freuen. Das müsste so eine Dark Disney Streamlight Valley Version geben.
So ein bisschen das, was wir alle mal von Epic Mickey wollten. Und dann haben wir Epic Mickey bekommen. Aber das klingt sehr viel positiver, als ich erwartet hatte, David. Disney Dreamland Valley.
Dreamlight Valley.
Dreamlight Valley. Mhm.
Okay, ist auch, deswegen habe ich gehört, ist im Game Pass drin.
Ach, ist deswegen auch im Game
Pass. Ja, sonst hätte ich es mir niemals, anprobiert.
Alles klar, dann sind wir durch mit diesem Podcast, haben sehr lange über Scorn geredet. Und hatten dann aber zum Glück noch ein paar.
Kennt ihr das Kind, was Korn ruft, was über Korn redet?
Nee.
Jetzt wurde auch ein Song gemacht. Ja, das ist so ein Kind, was in so einem Freizeitpark oder sowas ist und so einen Maiskolben in der Hand hat. Und dann wird ein Interview mit ihm geführt, warum es und Maiskolben so liebt. Und es liebt Maiskolben mehr als das Leben selbst. Und sagt halt, it's Korn, it's great. Und da wurde dann ein Song auch draus gemacht. Und ich konnte keine Sekunde Scorn spielen, ohne dieses Kind Korn im Hintergrund rufen
zu hören. Deswegen fandest du das so gut.
Das könnte, ist der wahre Ich habe die ganze Zeit daran gedacht. Ja, das stimmt. Ich habe so de-associated. Immer bei diesen Puzzles war ich so weg und hab nur Korn. It's Korn gehört. Oh, lot of lumps.
Nee.
Ja, it's great. Aber ja, es ist,
nee, wurde abgelehnt.
Ich weiß nicht, ob ich die alten Männer stoppen. Mit diesen TikTok-Memes hätte belästigen sollen. Es tut mir auch leid, es war fehlgeleitet, gebe ich dazu.
Vielen Dank, David, dass du dabei warst. Man kann dich besuchen auf dem YouTube-Channel Behind oder bei 2 wie Pech und Schwafel, dem Podcast. Noch irgendwas, was du empfehlen möchtest?
Okay. Ihr könnt mich zu Hause besuchen, wenn ihr wollt. So,
Adresse
bist du dir sicher, dass du das willst?
Unter den Linden 400.000.
Ja. Ich bin ganz ans Ende gezogen.
Ihr könnt
300.000.
Ihr könnt uns auf Patreon und Steady unterstützen, würden wir uns sehr freuen. Ab 5 Euro gibt es da auch Zugriff auf exklusive Inhalte. Ab 10 werdet ihr Feedback-Supporterin. Eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Apu, Chipza, Contados, Crushhead82, Denise Süleman, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Ejenias, Firo, Fure96, Gunnar Hildebrand, Hauke Brav, Jan Lippert, Jean Marcel, Kumi, Lennart Struck, Lila the Confused Polyamorist, Marc Lammers, Matze, McLovin008, Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Mudkip, Old Sport, Oliver Zürfers, Pastapalast Seenudel, Poke Spidey, Ralle, Rick O, Simon Dubicai, Snake, you've created a time paradox, The Nerdus Maximus, Time Traveling Miki EP278, Tommy88088, Verschlafener Honey, Zavex und Laska, Zombie und Wintercracker der Weiße. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. Das soll's gewesen sein mit dieser Folge. Vielen Dank dir nochmal, David. Ich hoffe, dein Husten ist jetzt nicht zu schlimm. Es war vielleicht ein bisschen viel, viele Spiele von dir auf einmal.
Ja, vor allen Dingen, die Spiele sind zu trocken gewesen. Darf ich jetzt noch die Musik machen?
Und damit moderieren wir diese Folge von Hooked FM ab. Vielen Dank auch, Robin, dass du dabei warst bei diesem Podcast von dem Magazin, das dir auch gehört.
Ja.
Vielen Dank auch mir, vielen Dank auch euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Ich kann auch ein bisschen Musik machen.
Oh mein Gott.
So, jetzt haben wir auch Memes, Freunde. Jetzt brechen wir durch.